Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist wie immer der wunderbare Fabian Faber-Ruch. Hoi Faber, wie geht's? Und immer noch kein Brasilien-Liebli an, sehe ich gerade. Der packt das aus. Also ich muss dazu sagen, ich greife gerade einen Kommentar auf von einem Hörer von uns, wo gesagt hat, wo einen Punkt hat, ein echter Fan zeigt auch seine Farben, wenn es nicht so gut läuft. Febu, da hat er vollkommen recht.
Ja, guten Abend in Vancouver, guten Morgen hier in der Schweiz. Sven, natürlich, ich habe es nicht angelegt, wo es tatsächlich vielleicht ein bisschen gestunken hat. Wo ich es nie gewusst habe während der WM. Also ich habe zweites Blau und Gelbe und es ist nicht bewusst gewesen. Ich liebe Brasilien, ich bin immer noch traurig. Aber es soll jetzt nicht um Brasilien gehen, es soll jetzt nicht um mehr gehen. Wir haben unglaublich viel zu besprechen. Wie geht es dir eigentlich? Bist du noch geflasht von diesem WM-Viertelfinale? Achtelfinale gegen Kolumbien oder wie geht es dir?
Ja, mir geht's gut. Das ist jetzt Penalty, ist immer nervenaufreibend. Aber es hat natürlich mittlerweile schon fast schon. Ich bin an der EM England, Schweiz, bin ich auch im Stadion gewesen, wo es rausgekriegt sind, die Penalty. Also ich bin ein bisschen erprobt, wie das nervlich ist. Und Vancouver hat schon jetzt einen Vorteil gehabt, dass wir zum dritten Mal im Stadion gewesen sind, die ganzen Abläufe jetzt kennt haben, wie das funktioniert, dass es irgendwie eine gewisse Grundruhe gegeben hat. Aber ich bin schon nervös gewesen mit Penaltyschüssen, bin ich ehrlich. Also es sind ja auch auf der Pressetribüne gejubelt worden, kann man mal so sagen. Ich habe auch mein Füßchen gemacht, das Füßchen gemacht natürlich. Wie ich das Füßchen gemacht habe, wo ein Inter abgeschossen wurde im Champions League-Finale. Nein, Spass. Also es ist wirklich so, es ist doch emotional gewesen am Schluss und es hat Spass gemacht, einmal mehr ein Spiel in dieser WM können live im Stadion zu leben.
Das macht man doch nicht, Füßli. Aber gut, andere Nationen, andere Medienvertreter sind da viel emotionaler als wir.
Ja, also, wir haben zwei Personen neben uns. Es war das kolumbianische Fernsehen gewesen, oder was auch immer das war. Dort war einer in Vollmontur gewesen, mit Fahnen rundherum und alles. Und der ist komplett. Also so viel zum Thema neutrale Journalisten. Das war bei Kolumbien so viel extremer gewesen. Und wir haben den Falcao noch gesehen. Die, die wissen, also Legende, Kolumbien-Legende. Hey, hat der aber schick ausgesehen. Der hat dann ganz schick ausgesehen. Also man muss wirklich sagen, kaum fast nicht erkannt. Und dann so gesehen, hey, also alle auf der Tribüne so, ist das der Falcao? Und es ist ein wirklich gewesen, aber ganz ein schicker Herr wurde mittlerweile.
Also was macht er? Ist der Experte beim kolumbianischen TV, oder weißt du auch nicht?
Genau, ja. Er war auf der gleichen Reihe gewesen wie der Thomas Müller und der Bastian Schweinsteiger. Das sind alle ein dagegen gewesen. Das war natürlich für mich ein Legendentreffen gewesen. Ich und die zwei grossen Namen. Drei grossen Namen.
Wenn wir schon bei Medienvertreter sind und Nationalstolz, also zum Beispiel eben in den meisten Nationen redet man ja von wir, also auch die Deutschen. Kommentatoren, die auch die Interviews machen mit den Spielern, wir, was lief schief für uns, das sind mir ja sehr zurückgehalten. Und auch beim Schweizer Fernsehen, ich glaube, der Sascha Rufer hat gestern einmal wir gesehen und hat sich korrigiert, so ein bisschen eben schuldbewusst, also da sind wir ja sehr, sehr zurückgehaltend. Von dem her ist es schon okay, wenn du das Füßchen machst, das ist schon gut, alles gut.
Also wir haben gepusht, Viertelfinale, wir kommen.
Gut.
Also so zurückhalten sind wir da nicht, aber grundsätzlich gebe ich dir da recht. Aber ich finde, ich bin immer noch der Meinung, ich finde es nicht so schlimm, beim Land, beim Herz dabei zu sein. Wir sind ja alle mit irgendwas, also alle, die diesen Beruf ausleben, sind ja mit irgendwie Freude zum Fußball in den Beruf reingekommen. Und da kann man ja nicht alles unterdrücken.
Ja, irgendwann hat man festgestellt, dass sehr viel Ärger und Trauer und Frust auch dabei ist im Fußball. Aber ja, ich bin jetzt darüber hinweg mit Brasilien. Ich sage das auch wegen Feedback, wo ich natürlich ja, auf allen möglichen Kanälen und auch unmöglichen Kanälen Häme und Schadenfreude bekommen habe, was dazu gehört. Ich meine, ich verstehe auch, dass man den Neymar ein Idiot findet, wenn man es beim Namen nennen will. Ich finde das natürlich nicht. Karma, Fabu und so, ja, okay, massiv, wo ich über die Deutschen gescheitert habe. Aber nach wie vor, ich meine, wenn ich jetzt überlege, dass die in der Ferien sind und was die für Chancen hatten und wer jetzt da zum Teil im Viertelfinale steht, wo ich gar nicht Fußball gespielt hat, tut es einfach ein bisschen weh. Ich weiß nicht, was du schon noch für Feedback bekommen hast oder was du noch so gehört hast.
Ja, also man muss schon noch mal erwähnen, die ganze FIFA-Kritik, die tut schon beschäftigen die Leute. Dass man wirklich so ein bisschen dass FIFA sich selber ja, ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich glaube, das Spiel Argentinien-Ägypten ist auch ein Erfolg gewesen, von dem Ganzen her, dass man einfach nicht mehr glaubt, dass man, wenn man so etwas, wenn so etwas passiert, dass man der FIFA nicht mehr glaubt. Jede Offside-Szene, die Zentimeter wie ankommt und eine Linie zieht, dass man jetzt nicht auch anfängt, hey, aber vielleicht hat ja vorher noch jemand angerufen. Ich glaube, das ist schon ein Feedback, das bei mir angekommen ist, ehrlich gesagt. Und das werden wir alles im Verlauf der nächsten Tage, Wochen, wird das sich zeigen, wie das da weitergeht mit dem.
Ja, mir würde es ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn noch andere Geschichten eingreifen, irgendwelche ja, Absprachen auskommen. Ich gehe aber niemals so weit, dass ich sage, gewisse Sachen sind vorgescriptet oder schon klar, dass das und das passiert. Das glaube ich nicht, das will ich nicht glauben. Aber es hat natürlich jetzt schon sehr, sehr viele Situationen gegeben, die einfach ein bisschen staunend, sage ich mal, zurückgehen. Und ja, es ist schon etwas passiert. Wir können noch gar nicht abschätzen, was genau. Das wird die Zukunft zeigen. Aber die ganze Balagun-Geschichte ist schon hässlich für den Fußball. Ich finde ein Feedback noch spannend, eine Frage, die irgendwo auftaucht ist, bei einem Kommentar, glaube ich. Ist es der Kane oder der Haaland gewesen? Ich bin unsicher, wie gut wäre die Schweiz eigentlich mit dem Kane? Aus Mittelstürmer, weil sie WM-Titelkandidat und so, finde ich eine gute Frage, können wir ja vielleicht heute irgendwie einfließen, aber ja, es ist natürlich eine Spielerei, aber eine interessante Spielerei, finde ich.
Ja, ich finde, das können wir durchaus, wenn wir jetzt die ganze Analyse machen, ein bisschen mitreden. Ich habe noch das Letzte, bevor wir wirklich das gehen, habe ich noch wollen, den Hörer Dominik, der auch kommentiert hat auf Spotify, dass es in der NBA natürlich auch Spielsperren geben und in der NFL auch Folgen, also auch Sperren gibt. Das ist im Februar mir schon bewusst, dass es so passieren kann. Aber es ist halt, die rote Karte ist einfach nicht so verbreitet. Und das kennen die halt weniger. Sie kennen das anders, sie kennen den Spielverweis, die kennen einfach nicht so die rote Karte in diesen Sportarten. Ich glaube, mehr das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, oder der belgische Fan, den wir interviewt haben dort. Ich glaube, es geht mehr so in die Richtung, dass man das nicht so kennt. Dass Spieler im Nachhinein gesperrt werden, das ist natürlich in allen grossen Sportarten, auch in Amerika der Fall, das ist uns bewusst und ihnen hoffentlich auch. Sonst bin ich immer noch schockiert, was da abgeht.
Gut, eine Frage habe ich zum Randsportart, Sven, und dann legen wir definitiv los mit dem grossen Triumph der Schweiz. Also Wimbledon und Tour de France, findet das statt in den USA irgendwo medial, oder ist das, geht das völlig vorbei?
Also ich bin in Kanada.
Also gut, auch stimmt.
Zum Frage beantworten. Und bis jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich wollte nochmal sagen, dass da in Kanada wirklich extrem viele Public-Jungs gewesen sind. Überall, wo wir durchgefahren sind, ist im Fernsehen Fußball gelaufen, gefüllte Bars, Outdoor. Vancouver ist eine wunderschöne Stadt. Gibt auch Teile, wo sehr, wo Zombies unterwegs sind, Drogenabhängige. Aber Vancouver selber eine wunderschöne Stadt und extrem viel Fußball gezeigt wurde überall. Um das einfach mal. Aber Wimbledon habe ich jetzt doch sehr wenig gesehen. Ich bin aber auch nicht in diesen Sportsbars unterwegs gewesen, sondern wo wir mal ein, zwei Mal in die Bars waren oder respektive mehr Restaurants, sind es ganz klassische Restaurants gewesen, mit auch Fernsehen draussen, wo schön hast du im Gärtchen hocken und einfach Fußball schauen. Also es ist wirklich, das hat es genug, aber die anderen Sportarten komme ich aktuell gar nicht mit über.
Gut, Fragen der Woche. Ist es jetzt eigentlich die beste Weltmeisterschaft der Geschichte? Und vor allem, kann die Schweiz jetzt Weltmeister werden? Erzähl mir.
Ich zitiere Murat Yakin an der Pressekonferenz heute nach dem Spiel. Mit diesem Team ist viel möglich. Und ich würde das genau so diplomatisch einfach in den Raum werfen. Und er hat da vollkommen recht. Die beste WM der Geschichte ist es jetzt. Mir ist es auch völlig wurscht, wenn da jemand sagt, dass die Gruppenphase nicht so einfach, nicht so schwer war. Algerien vielleicht nicht gerade toplos war und Kolumbien hätte auch schlimmer sein können. Hat man recht. Hätte schlimmer sein können. Siehe Holland, wo eine extrem schwere Gruppe hatte, Gruppe Erster wird und nachher auf ein Top-Team trifft. Aber die Schweiz hat sich das erkämpft. Das sind andere Nationen. Nochmal Brasilien ist draussen, Deutschland ist draussen, Portugal ist draussen. Und Portugal hat sich das auch selber zugeschrieben, dass sie halt gegen Spanien müssen, weil sie in der Gruppe Erste geworden sind. Das heisst, die beste WM von der Geschichte ist es jetzt schon. Und das andere, eben wie gesagt, mit diesem Team ist viel möglich. Oder siehst du das anders?
Ja, ich finde viel möglich. Natürlich nicht eine coole Antwort. Das ist Wischiwaschi, das ist Phrasenschwein. Aber logisch, also wenn du im WM-Viertelfinale stehst, dann kannst du Weltmeister werden. Das ist meine Antwort. Ich habe mir nach dem Spiel und jetzt so, schon kurz nach war, logischerweise, und viele Reaktionen. Ich kenne recht viele ausländische Fußballjournalisten, ist ja klar, nach so langer Zeit. Und ich bin eher so hin und her gewesen von den Feedbacks. Oder einerseits
Ja, in der Schweiz natürlich, wow, Viertelfinale, unglaublich, endlich, beste WM vor Geschichte, sensationell, ist alles richtig. Und dann bekommst du so Feedbacks von irgendwelchen Journalisten, die das Spiel anschauen, wie du und ich würden, wenn das jetzt Norwegen wäre oder Bosnien, hätten wir den Match geschaut und würden auch sagen, du, was ist das für ein Kack gewesen? Und das ist jetzt noch recht schwierig, finde ich, so, das einzuschätzen. Einerseits Euphorie, völlig zu Recht, der König von einer Generation, hängt einem 11 Meter, aber ist schlussendlich so im Fußball, ist eng. Und andererseits, so, ja, aber es ist ja eigentlich, also XG in 135 Minuten nicht mal 0,4. Also zum Vergleich, Brasilien hat 3 gegen Norwegen. Also echt 0 Fußball fast. Und jetzt so ein bisschen einzuordnen und so, ist schwierig. Aber diese Fragen zielen ja ganz klar auf historische Sachen hin. Und da muss man beides mit Ja beantworten. Ich meine, es ist durch das, dass so viele Nationen teilnehmen, die beste WM von Schweiz ever. Logisch. Jetzt, das haben wir vorher auch gesagt, und die Schweiz kann Weltmeister werden. Keine Diskussion. Jeder, der noch dabei ist, kann Weltmeister werden. Oder? Das ist vielleicht nicht die spannendste Antwort.
Ja, das finde ich jetzt ein bisschen zu einfach, die Antwort. Ich habe das mal so durchgerechnet für mich, oder? Ich habe jetzt gefunden, Argentinien eine gute Gruppenphase gehabt, Lionel Messi überzeugt und jetzt die Cup werden knapp bei der Verlängerung weitergekommen. Ägypten 2-0 zurück und dann hat es wieder den Messi-Bruch mit Geniestreich, nachdem er natürlich wieder einen Penalty verschossen hat. Aber es ist so, dass die jetzt sicher nicht unbestritten sind. Also das Spiel, wir werden sicher auch noch eine Short-Folge machen vor dem Spiel, ist sicher nicht komplett unmöglich, dass die Schweiz sich durchsetzt. Mit je nachdem Art von Fußball, egal welche Art von Fußball, wenn sie da taktisch sich gut drauf einstellen, ist Argentinien knackbar. Dann kommt, glaube ich, England oder das Norwegen. Norwegen, ja, das könnte eine andere Nation sein, da können wir tränen, beim Februar schon wieder raus, aber es kommt England oder Norwegen. Und Engländer haben wir natürlich jetzt an der EM schlechte Erinnerungen, wir haben verloren, aber wir sind ganz, ganz nah dran gewesen, um dort weiterzukommen. Das englische Team an der EM ist besser gewesen als das englische Team jetzt, auch wenn der Auftritt in Mexiko nicht so schlecht war bis zur roten Karte. Nein, das stimmt gar nicht. Der Auftritt war grottig, wieder mal einmal mehr. Sorry, Blödsinn, was ich da erzähle, ich habe als Spieler gesehen, der Auftritt war wieder nicht gut gewesen. Ab der roten Karte war es eigentlich ganz okay gewesen. Also England auch nicht unbestritten. Und Norwegen. Ja, die Frage beantworten. Haaland macht dort aktuell schon den Unterschied aus. Und die Schweiz mit Haaland wäre natürlich deutlich grösserer Turnierfavorit auf einmal. Mhm. Das einfach, um diese Frage so beantworten. Aber auch machbar. Jetzt auch nicht unmöglich. Und dann stehst du im Finale. Und dort kommt dann wahrscheinlich, so wie es aussieht, stand jetzt so ein mögliches Team. Wenn das aber auch, die könnten vielleicht auch noch rausgehen, dann gegen Paraguay doch auch Mühe gehabt mit dem Ganzen. Frankreich. Die würde ich jetzt aktuell sorry, als das Team rausnehmen, das sich wirklich rauskristallisiert hat, als wirklich die, die alle müssten schlagen. Aber eben, es sind noch 7 weitere Teams. Und 7 weitere Teams sind alle sind schlagbar. Auch Spanien. Die Schweiz war näher dran, Spanien schon mal zu bezwingen. Das Spanien ist auch nicht überragend. Also es ist ja wirklich keine Mannschaft, die ist auch bis jetzt an der WM bis auf Frankreich überragend gewesen.
Absolut. Du weißt, ich habe mich gestern auch dabei ertappt, wo Ägypten 2-0 geführt hat gegen Argentinien. Ist logischerweise der erste Gedanke, ui, der Weg im Halbfinale für die Schweiz ist frei. Und das ist ein bisschen ungerecht für Ägypten, der ja ein Riesenmatch gespielt hat, zu Recht 2-0 geführt hat. Aber logisch wäre es gegen Ägypten jetzt, da wäre die Schweiz Favorit. Gegen Argentinien ist sie das nicht. Und es ist, wie du richtig sagst, in der Tableau-Hälfte, wo die Schweiz dabei ist, ist kein Team unwiderstehlich gewesen. Aber der Weg zum Titel, aber was läuft schon normal in der WM, wäre Argentinien, England, Frankreich oder Spanien im Finale. Klingt unmöglich, aber die Schweiz, und das ist ja normal, du nimmst das Spiel für Spiel und das nächste Spiel ist Argentinien und die sollten eigentlich daheim sein, wenn es normal gelaufen wäre. Und darum, ich glaube, wenn ich die 5 Spiele, weil die Schweiz ist ungeschlagen in 5 Spielen, in dieser WM, anschaue, hat mich die Schweiz nie restlos überzeugt. Das sage ich jetzt einfach so. Wir haben die Spiele alle gesehen und es ist auch, ich glaube, die Mannschaft hat noch ein Spiel in sich, wo sie wirklich gut spielt. Und warum nicht jetzt gegen Argentinien in diesem Viertelfinale, wo ein ganz, ganz anderer Match wird sein, als von Anspannung her, als sie jetzt das Nadu-Eur-Achtelfinale müssen. Der Druck war immens, eine unglaubliche Schlacht. Es tut mir leid für das Wort, das mal unpassend sein, gerade heute. Aber es ist einfach Kampf und Krampf und Murks und jeder Zweikampf tut weh. Und das ist eine riesen Leistung von Schweiz auf dieser mentalen, physischen Ebene. Spielerisch ein Grottenkick. Ich glaube, die Schweiz hat nicht einen anständigen Angriff hergebracht, vielleicht einen. Ich habe bei 135 Minuten. Aber wer fragt denn da? Kolumbianer sitzen im Flieger heim und die Schweiz nicht. Und das sind so Nuancen, die schlussendlich entscheiden. Und ich bleibe dabei. Wenn du so weit kommst, dann kannst du auch Weltmeister werden. Es haben sich immer wieder Teams, ich nenne es jetzt mal, durchgeschmuggelt. Ja, das Costa Rica, Griechenland ist Europameister geworden. Mit, ja, wie eigentlich genau? Oder? Und die Schweiz, ausländische Medien schauen jetzt nicht auf die Schweiz und sagen, wow, der Einzige, der da wirklich ein bisschen, ist der Manzambi, ich würde sagen, oder Akanji drängt sich auf für ein All-Star-Team, wenn er nicht auf den Meter schießt. Aber sonst ist das jetzt nicht ein Team, das vom Ausland her schaust und sagst, leck doch mehr, sind die stark, oder?
Ja, also da würde ich jetzt gerade mal kurz widersprechen, wenn du Akanji sagst. Ich glaube aktuell, wie sich die Helvedi für ein All-Star-Team aufdrängen, einfach um diese Position mal noch eine Stärke zu betonen, was der aktuell zeigt. Der ist der überragende Innenverteidiger. Der Akanji spielt natürlich auch gute Kampagne. Also es ist wie so, die zwei zusammen funktionieren aktuell wirklich extrem gut. Die Kolumbier sind nicht einfach zum Handeln und die zwei zusammen haben es geschafft. Zusammen auch noch mit Zacharia und Ricky Rodriguez. Also das funktioniert wirklich gut aktuell. Aber die haben schon ihr Potenzial. Der Elvedi, du hast gesagt, wenn er eine andere Nation hätte, wäre er jetzt ja, weg, wäre riesen Marktwert. Ich sage mittlerweile, der hat gut gepokert, dass er den Vertrag bei Gladbach noch nicht verlängert hat. Also Gladbach wird wahrscheinlich, wenn er doch mal den Gladbach verlässt, dann in diesem Sommer jetzt, weil nach diesem Turnier werden ihm sicher eher die Tür offenstehen, weil ja, die Entwicklung, die der genommen hat im letzten Jahr, ich glaube, der Muri hat ja nachher gesagt, der PK, der hat sich so verändert im vergangenen Jahr, er hat ja Ernährung umgestellt, er hat Athletiktrainer genommen und das siehst du jetzt einfach, das belohnt, mit dem belohnt er sich. Ich meine, der ist, ich glaube, 4 km schneller geworden oder so. In der Höchstgeschwindigkeit. Und er spielt so ein riesen Turnier, da würde ich jetzt da schon eher den Elvedi drinnen als All-Star-Team statt Akanji.
Sorry, ja und nein. Wenn ich jetzt heute, Stand heute, das All-Star-Team aufstellen würde, wäre auch beide dabei. Klar, der Romero von Argentinien macht, glaube ich, 2 Goal, aber sind beide überragend. Für mich ist halt der Akanji der Abwehrchef. Er ist noch in Spielauslösung ein bisschen besser. Aber der Elvedi, glaube ich, der spielt fehlerfrei. Ich bin voll bei dir, er macht ein Riesenturnier. Für mich ist auch gleich der Akanji das Gesicht von Abwehr, wo er noch etwas eleganter, noch etwas souveräner auftritt. Elvedi regelt sehr, sehr viel. Logischerweise auch über seine physische Zweikampfstärke. Aber der Akanji ist einfach der Chef. Das ist so Franz Beckenbauer-Vibe schon fast. Ja, man verzeihe mir den Vergleich, es war natürlich eine andere Zeit gewesen, aber er ist wirklich sensationell. Übrigens schon ein EM in Deutschland, wo er halt leider auch den Penalty verschießt, aber auch dort gehört er eigentlich in jedes All-Star-Team. Weltklasse, und er wird, und das ist ja ein Punkt, die beiden stehen für mich ein bisschen für das Schweizer Team, sowohl hier in der Schweiz als auch weltweit. Es wird immer noch ein bisschen unterschätzt, ein bisschen gering geschätzt. Der Akanji mal jetzt eine Ausnahme sein, wo er bei Inter Mailand spielt. Also darf ich schon sagen, bei einem Top-10-Club der Welt oder ja, Top 15 von mir aus, müssen wir nicht diskutieren. Aber die anderen Spieler sind halt schon nicht unbedingt bei Weltclubs angestellt und man schaut so ein bisschen auf so und denkt, ja, okay, Freuler Rodriguez, by the way, vereinslos im Moment. Und das ist so ein bisschen der Punkt, oder? Die, wenn du siehst, mittlerweile kannst du ja 6-mal wechseln. Und ja, in Verlängerung gestern habe ich mir überlegt, okay, der Block, der nicht ausgewechselt wurde, sind die beiden Innenverteidiger, das macht Sinn. Und die beiden Sechser. Also du hast Elvedi, Akanji, Freuler, Chaka, die durchgespielt haben. Und das ist einfach schon verdammt viel Qualität, verdammt viel Routine, selbst wenn sie nicht gut spielen. Chaka für mich ungenügende Noten. Wenn du nur die Leistung anschaust gestern, unglaublich viele Fehler. Aber sie sind einfach da, sie sind seit Jahren da, sie wissen, um was es geht. Und das ist schon eine Qualität, wo jetzt, eben, das sind jetzt nicht Spieler, die bei Barcelona, Real Madrid, was weiß ich, wo spielen. Aber sie verheben, sie sind solid, sie stehen gut. Und dann ist man los mit der Vici und dann wird man auch kein Einsatz. Also ja, es ist schon es ist interessant.
Es ist definitiv interessant. Aber ja, zum den Granit noch ansprechen, ich glaube, das ist, also ihm ist sicher ein Stein vom Herzen gefallen, wo die weitergekommen sind. Ihm wird auch ein riesen Stein vom Herzen gefallen sein in der 115. Minute, wo er dort sich den Körper will reinstellen will. Völlig, also den Körper reinstellen, das ist etwas, was er immer macht. Das ist ja genau seine Fähigkeit, den Körper schlau reinstellen. Aber zu dem Zeitpunkt komplett falsch eingeschätzt, der Ball, alles. Dass der, der in Kolumbien das gar nicht schießt, richtig Glück gehabt. Weil stell dir vor, was würden wir jetzt für Geschichten schreiben, was würden wir jetzt für einen Podcast aufnehmen, wenn die dort das 1-0 schiessen und die Schweiz rausfliegt. Also das, das wäre Drama pur, wenn das passiert wäre. Aber was trotzdem auch wieder ist, ich meine, er steht an, er nimmt die erste Penalty, er zimmert die erste Penalty rein. Ist nicht gut geschossen gewesen, übrigens wohlgemerkt, muss ich dann loswerden, halb hoch. Glück kann es erinnern, ist. Aber er hat Verantwortung übernommen, obwohl das Spiel nicht so gut gelaufen ist, was halt auch etwas ausmacht, was ihn auch auszeichnet einfach.
Er ist eigentlich verschossen, der Penalty. Also, er ist dran, er hat ihn und er geht oben jagen, das sind Zentimeter und natürlich, wir haben den Granit.
Sie haben von dir einen Penalty gesehen, verschossen, also ich wollte es nur noch erwähnen. Das ist
ja verschossen gewesen. Der ist definitiv verschossen gewesen. Der hat, der ist wie der Guimarães, ich glaube der Guimarães von Brasilien hat genau gleich geschossen wie ich. Schlechter geht es nicht. Aber schau, es ist eigentlich, stell dir mal vor, die verlieren das Penalty-Schießen, was möglich ist. Ich will die Schlagzeilen nicht wissen. Ich will nicht wissen, wie wir den Xhaka kritisieren würden. Ich will vor allem nicht wissen, wie wir den Yakin kritisieren würden. Jeder Mensch auf dieser Welt würde anders auswechseln. Er hat es nicht verstanden. Am Schluss sind Miro Muheim, der Silvan Nittmer und Cedric Itten, der glaube ich in die dritte Bundesliga oder dritte Liga in Deutschland abgestiegen ist, auf dem Feld in der WM-Achtelfinale. Ich hocke so da, was ist hier los? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Nein, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Ist er einfach ein Glückskind und weiss gar nicht, was er macht? Ist er ein Genie? Und Genies machen manchmal Sachen, die wir Normalsterblichen nicht sehen. Ich bleibe dabei, ich habe fast keinen Wechsel gestern verstanden. Und das spricht
doch.
Ja, fast. Also das spricht jetzt nicht für mich, einverstanden. Und der Sieger, sowieso, der Sieger hat immer recht, aber was ist da los? Und stell dir vor, wie wir heute darüber reden würden. Oder? Und da siehst du, wie eng das alles ist. Und schlussendlich ist die Mannschaft gut eingestellt gewesen, sie ist parat gewesen. Sie hat keinen guten Match gemacht. Müssen wir ganz, haben sie ja selber zugegeben, wirklich keinen guten Match. Aber sie hat gekämpft, sie hat daran geglaubt, es war stabil gewesen. Sie hat selber auch nicht wahnsinnig viel zugelassen. Ich glaube, Kolumbien hat der XG-Wert mal egal sein für viele, auch nur 1,05 oder so. Und es ist nicht gestohlen, der Sieg. Aber sie hat jetzt also schon nicht wahnsinnig brilliert.
Also sie haben einen Matchplan gehabt. Ich glaube, das hat der Muri ist ja nicht müde geworden, das zu betonen am Schluss, nach dem Spiel. Sie haben einen Matchplan gehabt, der komplett aufgegangen ist, sagt er. Und ich glaube das auch, ehrlich gesagt. Weil es hat nie so gewirkt, dass würden sie unbedingt nach vorne spielen wollen. Also viel grosse Angriffe haben, oft Angriffe. Es hat gar nie so gewirkt. Es hat wirklich gewirkt, als wäre die Verteidiger first und dann schauen wir, was möglich ist. Der Matchplan ist sicher nicht ganz aufgegangen, hat auch damit zu tun gehabt, dass zum Beispiel der erste Halbzeit der Yashari gespielt hat. Und da zu sagen, es ist nicht am Yashari gelegen, sondern ich finde, das ist eine sehr plausible Erklärung gewesen. Sie haben das Abschlusstraining gehabt, sie haben alles trainiert, jegliche Spielphasen mit dem Mansambi. Und dann verletzt er sich in der letzten Aktion. Bei ihm weiss man übrigens mittlerweile noch nicht, was es wirklich genau ist, weil er hat ein Knie prellig, das heisst, das Knie ist angeschwollen. Das heisst, da kann noch alles rauskommen. Ob vielleicht sogar noch ein WM-Einsatz drin sind, wer weiß nicht, vielleicht sogar eine ganz lange Verletzung. Aber, Klammer zu, Yashari ist noch einfach reingeworfen worden als Zeni, was er nicht ist, was er nicht kennt. Und die Harmonie im Mittelfeld hat einfach gar nicht gestimmt. Also gar nicht Freuler, Yashari, das hat gar nicht funktioniert. Aber da hat man darauf reagiert und ich finde, er hat dort, das ist der Wechsel gewesen, den ich lobenswert erwähnen wollte. Der Soul ist reingekommen, und die Harmonie war ganz anders da im Mittelfeld auf einmal. Also vor allem ein Freuler, hast du gemerkt, wenn er wieder aufblüht, mehr. Es hat einfach, weil die kennen sich, die Spiele haben schon oft, sehr oft miteinander gespielt. Der Rieder hat das zentrale Mittelfeld genommen, nicht mehr auf dem Flügel raus. Also hat schon alles ein bisschen, man kann nicht von unbedingt nur Glück reden natürlich, sondern es ist schon auch noch viele Finesse dahinter gewesen, die auch funktioniert hat. Also der Matchplan ist aufgegangen. Es war vielleicht kein schöner Matchplan gewesen. Ja, man hat den Mansambi kurz vorher verloren, man hat den Ruben Vargas, der nur 20 Minuten mögen spielen. Das ist sicher auch nicht so einfach gewesen, die letzten Tage, Stunden vor dem Spiel.
Also, Good Cop, Bad Cop, ich nehme das gerne auf. Hey, dass der Yashari spielt und auf welcher Position das er spielt, ist eine riesen Foul-Entscheidung von Murat Yakin gewesen. Er hat mit dieser Einwechslung, die gut war, quasi einen unglaublichen, monumentalen Fehler korrigiert von sich. Also bin ich bei dir, hat er gut gewechselt. Aber er hat vor allem seine Foul-Schätzung korrigiert. Was ich bei dir bin, ist, dass unglaublich viel Widerstand haben müssen überwinden werden, oder? Wenn da die Spieler, die da gefällt haben, also nicht nur der Manzambi, der diskussionslos extrem wichtig ist, es wäre auch sehr spannend gewesen, zu sehen, wie er in diesem Kampf, das war ja wie Schach gewesen. Es ist ja wirklich zum Teil, ja, die haben sich ineinander verkehrt. Schach mit Gewalt, vielleicht irgendwie Schachboxen gibt es ja. Und der hat natürlich die Linie, die Strukturen aufgerissen mit seiner Art. Die Frage ist, ob das der Murat überhaupt hat wollen. Ich meine, er hat es jetzt gestern geschafft, 5 zentrale Mittelfeldspieler in die Startaufstellung zu stellen. Irgendwann wird er auch 10 aufstellen und er wird jubeln und innerlich so freuen. Er ist dort einfach so, wie er ist. Und er hat wirklich geschafft, 5 nominell zentrale aufzustellen. Zakaria ist das ja auch. Aber ja, Schari ist einfach keine Szene, wenn man auch nur halbwegs seine Karriere verfolgt, weiss man, das kann nicht gut kommen. Vorher hat er auch Dynamik genommen, um irgendetwas zu kreieren. Der Xhaka hat die ganze Zeit die Hänge verworfen, negative Körpersprache in der ersten Halbzeit, das hat hinten und vorne gepasst. Und das ist gut, hat er ja auch schon vorher gewechselt, wenn ich ehrlich bin, in einer WM-8er-Frau. Du hast so nach wenigen Minuten gesehen, dass das Experiment schief geht. Der Rieder war irgendwo verloren gewesen, der Yashari hat keine Impulse gehabt, der Freude und der Xhaka haben auch nicht gewusst. Es war einfach schlecht gewesen, wenn wir ehrlich sind. Und das ist doch...
Also, ja, ist definitiv, ja.
Und jetzt kann man Yakin loben und er ist der Held und er wird jetzt gefeiert, aber eigentlich ist es eine unglaubliche Fehlentscheidung. Und ja, Schari hat das ja auch wieder noch gar nie in seinem Leben gespielt, die Position. Also ich verstehe das nicht. Der ist doch einfach ein Sechs, der braucht das Spiel vor sich. Das ist ein brillanter, das ist echt Xhaka 2.0. Und hier, sorry für den Vergleich, der Xhaka ist grösser, viel mehr geleistet, aber vom Typ her, der muss das Spiel vor sich haben, wenn man nicht mit dem Rücken zum Goal in diesen Türmen, oh ja, soll ja weniger klatschen, aber das ist... Das, was man gehört hat, ist das
Gelder Zeichen. Klatsch ist.
Nein, ich habe das da hier gemacht für das Zeichen für einen Zweikampf. Ich meine, wenn die Türme kommen. Der Yashari war ja völlig verloren gewesen dort in dieser Positionierung. Und das, was man gehört hat, ist das Zeichen für einen Zweikampf, was halt wehtut. Und das war stark von der Schweiz, wie sie den Kampf angenommen haben, wie sie gebissen haben. Die Leidenschaft, Leidensfähigkeit. Und da war der Yashari völlig der Falsch gewesen. Und das, eben, jetzt, du hast jetzt den Jacke gelobt, ich habe jetzt kritisiert. Am Ende spielt es gar keine Rolle, die Schweiz hat gewonnen. Aber es war noch spannend, finde ich. Warum hat er sich so entschieden?
Ich möchte den Yashari da auch noch in Schutz nehmen. Da geht es gar nicht darum, dass die Yashari nicht leidensfähig ist. Ich glaube, die Yashari ist durchaus auch leidensfähig. Sondern es geht einfach um die Art und Weise, die Position zu ausführen, die er einfach noch nie gemacht hat und die nicht funktioniert hat. Ich glaube einfach das. Er ist ja nicht, also zum da auch noch kurz, er ist ja kein klassischer Zehner gewesen. Er ist ja, hat sich oft dann gehen lassen und dann ist vielleicht mal ein Freule früher gerutscht und so. Man hat ja probiert, ein bisschen ein Dreier-Mittelfeld zu haben, das sich ein bisschen ergänzt und manchmal rutscht dann noch der Rieder dort rein. Und diesen, jenes geht nicht rein, der und der geht nicht rein, der Prelimbolo hat sich mal gehen lassen. Also, es ist ja wirklich alles im Zentralen gewesen. Es hat einfach nicht funktioniert. Einfach so, das ist so die Kernfazit. Es liegt aber nicht unbedingt am Yashari selber. Ich glaube, also, der hat ganz viel Potenzial, um die Nazi vielleicht in Zukunft zu prägen. Irgendwann ist der Zeit von Granit Xhaka fertig. Das kann in 4 Jahren sein, das kann in 2 Jahren sein, das kann auch nach dem nächsten Spiel sein. Man weiß es nie. Der Mann hat über 150 Länderspiele gemacht für die Schweiz, 150 Mal Knochen angekriegt. Ich glaube, der ist noch sehr hungrig. Das gibt ihm jetzt auch noch mal etwas, aber man weiß es nie. Kann eine Verletzung kommen. Und ich glaube, umso wichtiger ist, dass man den Yashari bei Stange behaltet, weil das ist der legitime Nachfolger für ihn. Weil auf dieser Position braucht es genau so einen Spielertyp, wie er auch ist. Aber er ist nicht auf der... Also heute, das hat wirklich nicht gepasst. Und das ist nicht an ihm gelegen, sondern es ist wirklich auch ein bisschen an dem ganzen System gelegen. Und das ist wirklich ein Jakin-Fehler gewesen, dass das nicht so funktioniert hat. Und nicht unbedingt ein Spielerfehler.
Vielleicht magst du dich erinnern vor der WM, wo wir unsere Wunschaufstellungen aufgesagt haben. Der Yashari hat bei mir ja gespielt. Ich weiss, dass es unrealistisch war, also für den Freuler. Es ist mehr eine Wunschaufstellung, rein von Qualität her. Weil Yashari ist super, um das geht es nicht. Aber es ist wie, sie sind sich auf den Füßen gestanden, es hat 2-3 Szenen gegeben. Ich weiss nicht, aber einmal hat Xhaka den Ball verloren und der Yashari steht neben dem Bein zu verwerfen. Die Hänge und Kolumbianer giftig, eine Riesenchance in der ersten Hälfte. Und dann habe ich so gedacht, was ist mit dem Granit heute los? Und dann hat er eigentlich so einen liederlichen Ausserriss-Pass.
Der war wild gewesen.
Ja, so wild. Und irgendwie so gedacht, ey, das ist nicht, und dass sie ja dann gleich gewinnen, obwohl sie eben nochmal, später ist schlecht. Der Granit, ja, wenn wir alle 150 Länderspiele anschauen, hat er wahrscheinlich 120 mindestens besser stilprägend gewesen, wo er so gut ist. Nicht ein gutes Länderspiel. Das zeigt ja eigentlich das Potenzial. Und was hier eigentlich wahrscheinlich möglich ist, darum sage ich, die können sich ja steigern. Und wenn jetzt ein Manzambi gespielt hat, wäre es ganz anderermässig. Aber vielleicht ist der Yakin insgeheim, in seinem Denken, und das
schließt sich uns halt einfach nicht, uns Normalsterblichen, gar nicht so unglücklich gewesen. Weißt du, dass der Manzambi nicht spielen konnte? Und so hätte er ein Team so aufstellen, Schach, Figuren verschieben, keine Anarchie, kein Chaos. Wir alle würden den Manzambi nicht mal nie auswechseln. Oder? Aber er Trainer, und er ist sehr ein kontrollierter Trainer, er tendiert dazu, das Spiel einfach zu kontrollieren. Und das ist ja gelungen. Jetzt, wenn Kolumbien Chancen hatte, dann ist es nach krassen individuellen Schnitzen von der Schweizer gewesen. Ist häufig so im Fußball, ich weiss. Aber sie haben sich nicht auseinanderspielen. Sie haben ja den Diaz relativ gut gehandelt. Sie haben dagegen gehalten. Und der Fehler von Granit, das ist eine Riesenchance. Gampas, glaube ich, in 115. Minute. Aber ja, das kann der Trainer nicht verhindern, so einen Aussetzer. Aber sonst, haben sie das umgesetzt, soldatenmässig, wo der Trainer von ihnen, vom Team verlangt hat?
Ich möchte jetzt noch zwei, drei Sachen ansprechen, die eine spannende Thematik waren, die uns aufgefallen ist im Stadion und jetzt, wo auch auf 20 Minuten Geschichte dazu da sind. Oder noch bald kommen werden, natürlich. Oder ja, jetzt da sind wir nicht da gesehen und sehr gut laufen. Mit dem Titel unserer Geschichte, darum lief bei jedem Penalty ein zweiter Nazi-Spieler mit. Und das ist uns im Stadion aufgefallen. Wir haben da gedacht, was ist denn da los? Und jedes Mal, wenn ein Schweizer Ort, also richtig Penaltypunkt gelaufen ist, hat ihn irgendjemand begleitet. Mal ist der Granit gewesen, mal ist der Akanji gewesen, mal ist der Silvan Widmer gewesen. Irgendeiner hat den Schütz immer bis mindestens die Hälfte vom Weg begleitet. Das habe ich so in dieser Art und Weise noch nie in einem Penaltyschüsse wahrgenommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man im Stadion halt noch etwas anderes sieht. Und die Fernsehaufnahmen das vielleicht nicht zeigen. Wobei, man hat, glaube ich, den Mina gesehen, den er gar nicht wollte, abhalten. Und genau um das ist es gegangen. Die Nazi hat Workshops gemacht, vor der WM zum Penaltyschüssen. Und ein Teil von diesem Workshop war, lasst den Spieler nicht allein loslaufen, sondern begleitet ihn. Begleiten. Dass wenn einer kommt von den Gegnern und sie provozieren möchte, dann geht er dazwischen und der andere kann einfach weiterlaufen. Und es hat ihm gar nicht zum Beispiel genau vorher funktioniert. Es gibt ein episches Bild, wo der Mina wirklich möchte rein und da provozieren und da kann sie schnappen sich und drückt ihn weg und der Granit läuft einfach vorbei. Großartiges Bild, iconic kann man schon sagen. Und das ist auch etwas, wo man kann am Muri und seinem Staff zugute halten, dass man so etwas weit denkt und das macht. Und ich habe das wirklich extrem spannend gefunden zum Anschauen. Und der Schiri dort auch, der Schiri hat nicht zulassen, dass der Gegner Skoli, dass irgendein anderer Spieler am den Ball noch gehabt hat, relativ lang, sondern ist immer am 11-Meter-Punkt gestanden, mit dem Ball in der Hand, dass der Spieler gerade den Ball können holen, setzen und schiessen, ohne noch gross irgendwie Konzentration auf etwas anderes zu lenken. Das ist etwas sehr Gutes, wo ich einfach noch möchte erwähnen, wo natürlich jetzt das richtige Team gewonnen hat im Penalty-Schiessen, wo einfach auch ein Teil von dem Workshop war. Ich habe dann den Muri noch gefragt, was sonst noch so ein Teil war von dem Workshop. Von dem Penalty Workshop. Er hat da nicht so gross darauf eingehen. Es hat noch zwei, drei Techniken gehabt, um Atemtechnik zu üben, damit man auch vorher den Fokus nicht verliert. Und dann mit ganz viel Spass hat er gesagt, bei den meisten hat es funktioniert. Außer bei Manu. Dort hat es nicht funktioniert. Aber dort hat es ja auch Konsequenzen gegeben. Er wird nie mehr ein Penalty schiessen, hat er gesagt. Und ich bin so froh gewesen, ist nicht an ihm gelegen, am Schluss, dass wir rausgekriegt sind.
Ja, also Akanji hat es wirklich nicht verdient. Er hat ja gegen Spanien und gegen England verschossen. Also wir schreiben jetzt auch
immer noch... hat es übrigens gemacht.
Genau, wir schreiben jetzt auch immer noch vom England-Spiel. Aber Spanien war ja mindestens so bitter gewesen, als der Granit gesperrt war in St. Petersburg. Beim EM-Viertelfinal 2021. Aber das, was du am Anfang gesagt hast, ist unglaublich interessant. Mein Fußball ist so erleuchtet, wissenschaftlich, und eine Million Leute befassen sich damit. Und gleich gibt es immer wieder Sachen, die neu sind. Finde ich spannend. Ich habe mal gelernt, und ich habe auch mal mit einem Schiedsrichter ein Interview gemacht, ist mir vorhin gesehen, zum Penalty-Schießen, wie da eigentlich die Regeln sind. Das war irgendein Turnier. Und was mir ist geblieben ist, eigentlich ist ja das gar nicht erlaubt, dass ein zweiter Spieler mitläuft. So wie ich es verstanden habe, müssen alle, die gespielt oder auf dem Feld sind, noch nicht ausgewechselt sind, dürfen mitgekommen sein. Der Rest nicht. Und dann muss immer einer allein führen. Und eben, das, was der Mina macht, ist nicht erlaubt. Und das, was der, auf dem Bild der Akanji macht, ist meiner Meinung nach auch nicht erlaubt. Aber ja, sensationell antizipiert von den Schweizer. Ist mega interessant, hat er das rausgeschafft. Bravo. Aber es ist nicht erlaubt. Und was eigentlich auch spannend wäre oder nicht erlaubt ist, der Goalie darf den Ball eigentlich auch nicht behalten. Oder dort gibt es klare Regeln nach einem Schuss. Und das, was der Schiri gemacht hat gestern, wo übrigens
gar nicht so schlecht gepfiffen hat, aber gleich unglaublich viele diskutable Entscheidungen gehabt. Das hat für mich, für beide Teams so eine Penalty gegeben, aber die Klammer wieder geschlossen. Auch dort gibt es klare Richtlinien. Bei mir, ich finde, da müsste man ein bisschen stärker durchgreifen oder das den Spieler halt nochmal klarer machen, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Weil zum Teil, ja, die Provokationen gehören ein bisschen dazu, aber auch das Verhalten vom Goalie. By the way, ist manchmal sehr speziell. Und hat er das auch abgelehnt? Ist das erlaubt, dass der Akademische dort macht? Meiner Meinung nach wäre das nicht erlaubt.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, darum habe ich dich jetzt gerade gefragt, ob du da wirklich sicher bist. Weil es hat ja irgendwie, sie haben ja immer relativ zur Hälfte haben sich ja doch verabschiedet. Es ist jetzt nicht, sie haben einen bewussten Punkt gehabt, wo sie sich verabschiedet haben.
Aha, okay. Was
könnte für mich sprechen dafür, dass es einfach, dass es der gerade noch erlaubt ist? Guter Punkt, ehrlich gesagt, ob das wirklich erlaubt ist. Ich kann es dir gar nicht so jetzt beantworten. Zumindest solange immer wieder Kolumbianer drauf loslaufen, finde ich es völlig okay, dass wir die Schweizer auch noch dabei haben. Also dann wird die eine und die andere bestraft. Also von dem her gesehen ist das ganz okay. Aber eigentlich sehr guter Aspekt.
Mhm. Also ja, weißt du, wir haben über Paraguay schlecht geredet und wenn man böse sein will, kann man sagen, der eine oder andere hat sich gestern für die paraguayanische Staatsbürgerschaft aufgedrängt. Aber es ist bei allem, bei aller Härte, bei allen Provokationen und zum Teil ist alle 10 Sekunden der Schweizer am Boden gelegen. Also ich finde, der Schiri hat nicht immer das Spiel so geschützt, aber es ist ein WM-Achtelfinale, es ist unglaublich viel auf dem Spiel gestanden. Aber es war schon ein harter Match. Also ich möchte ja jetzt nicht wissen, wie es diesen Spielern heute geht. Und das meine ich mit oder die Leidensfähigkeit. Und sie haben sich nicht provozieren lassen. Sie sind wirklich auch entgegengekommen. Obwohl, das hat, weißt du, wie das weh hat da. Also jeder, der mal geshootet hat, ja, der weiss, es ist ja Wahnsinn. Und in jedem Zweikampf, ich tue jetzt nicht das Zeichen machen, dass wir dazu die Dünge klatschen. Aber ja, tag, tag, tag. Und das hat mich beeindruckt, wie die Schweizer sich dort nicht. Manchmal haben sie sich den Schneidl abgeholfen, manchmal haben sie gesagt, jetzt kommt es nicht gut. Und dann haben sie immer wieder den Weg zurück ins Spiel gefunden. Das war fast die stärkste Leistung, dass sie dort nicht gekippt und sich nicht auffressen vom Gegner.
Also ich muss zum Schiri, muss ich noch ein Wort loswerden. Wir sind schon bereit für eine grosse Skandalgeschichte, falls irgendetwas Skandalöses passiert. Weil es ist der Schiri, der viral gegangen ist in dieser WM. Der hat an Paraguay die rote Karte verteilt wegen Hand vor dem Maul, die erste rote Karte. Und hat das mit ganz viel, hat das in die Kamera gesagt, Number 10 saw the red card, Number 10 cover his mouth, red card. Sehr viral gegangen. Und ich habe gefunden, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen blind, aber blind vor, weil ich ihn cool gefunden habe. Er ist auf beiden Seiten, beide Teams sind gar nicht zufrieden gewesen. Und das kann man ja entweder so sehen, er ist wirklich scheiße gewesen. Aber meistens ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass er ganz okay war. Und ich habe jetzt den Schiri ganz okay gefunden, ehrlich gesagt. Ich glaube, er hat auf beiden Seiten jeweils einen Penalty können geben. Auf beiden Seiten. Hat ihn aber nicht pfiffen, weil das ist genau das, wie wir anfangs noch nie gesagt haben, was wir eigentlich gut finden, dass sie lieber mal nicht pfiffen sollen, so einen kleinen Zweikampf im Strafraum. Und in beiden Fällen ist der Warnung eingeschritten. Und ich finde das in beiden Fällen auch völlig legitim. Ich finde, bei beiden hätte man können nachhinein sagen, ja gut, wenn er einen Pfiffen hat, hätte man einen Penalty gegeben und es wäre eigentlich okay gewesen, aber so ist es auch okay. Und ich habe gefunden, er hat das relativ im Griff gehabt. Die Kolumbianer haben sich ab jeder Aktion extrem aufgeregt, die er gemacht hat, auch wenn es teilweise brutale Fouls sind. Die Schweizer haben sich auch extrem angegriffen gefühlt. Ich meine, Zakaria sieht gelb völlig zurecht. Der Granit sieht gelb völlig zurecht. Das sind zwei so klare gelbe Karten. Und beide haben sich aufgeführt, als könnten sie die Welt nicht mehr verstehen, was da los sei, was in der Schiri reingefahren ist. Also ich habe gefunden, er hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Und ist ja durch alle die Kritik, die immer haben, El Salvador. Ich glaube nicht, dass es sein letzter Auftritt war, wenn die Verbände so weiterkommen, wie sie jetzt weiterkommen.
Weißt du, ich habe ja grundsätzlich Mühe, wer schert sich aus El Salvador eine WM-Achtelfinale pfeift, aber das ist mein Problem. Ich finde auch, er hat das gar nicht so schlecht gemacht. Seine Linie war wie allgemein in dieser WM locker gewesen. Also ich hätte beiden eine Penalty gegeben. Vor allem der für die Schweiz ist für mich klar. Der andere ist ein bisschen weniger klar für Kolumbien, aber auch den müsste man eigentlich geben. Aber es ist natürlich jedes Mal, wo der VAR nicht einschreitet, ist eine sensationell gute Meldung für den Fußball. Und darum ist es gut, dass der VAR dort nicht eingeschritten ist. Was ja am krassesten am VAR ist, ist, wenn du seine super Zeitlupe anschaust, wenn du genau her schaust, dann siehst du einen Kontakt und das Penalty. Und zum Beispiel, wir müssen über das nicht streiten, es ist richtig gelbe Karte für den Granit dort. Aber wenn das, ich habe auch nicht gesehen, irgendwo hat es einen hergeschnitten, wo auf X hey, ist schon sehr viel geschrieben, das sind eine klare rote Karte, finde ich nicht. Gelb ist absolut okay. Aber wenn du den Ausschnitt siehst, wo er ihm auf dem Fuß steht, also für das hat es leider schon rote Karten gegeben, wo der VAR eben, es sieht so brutal aus und darum ist es einfach schlecht. Und es ist absolut gut, haben sie das nicht angeschaut, völlig diskussionslos, gelbe Karte. Aber das ist schon ein Problem, wo es einfach keine Einheitlichkeit mehr gibt. Und genau bei diesen Situationen, es ist so intensiv. Und wenn sie einander auf den Fuß stehen oder auf den Knöchel stehen, ob jetzt von hinten oder von vorne, es ist für mich im Moment keine klare Linie erkennbar. Es hat wahnsinnig viel Platz für uns gegeben, auch in der Champions League oder in der Premier League oder wo immer, wo wir zwei Beine gefunden haben, gelb lenkt, oder? Und hier ist wieder so eine Situation, der Messi müsste eigentlich auch eine rote gesehen haben, in der Vorrunde mal, es ist dort extrem schwierig. Und darum ist es gut, wenn der VAR gar nicht erst kommt, weiter geht's Geld, dann muss er schnell die Schweizer, im nächsten Zweikampf muss er vielleicht Kolumbianer, aber es ist gut, dass es einfach weitergeht, ohne Videobeweis.
Also, das wär, also wenn da jetzt eine rote Karte kommt, hätte es mir eins gegeben, ehrlich gesagt. Also, finde ich jetzt fair, jetzt wäre relativ her gewesen, du. Haben wir noch was zu dem Spiel oder wollen wir noch zum anderen Liga kommen?
Ich muss dich schon noch etwas fragen. Der Nationaltrainer Sven Forster, hat er den Cedric Gittin eingewechselt oder hat den Ranguni oder den Okafor eingewechselt? Also in dem Moment bin ich schon ein bisschen fassungslos vor dem Fernseher gehockt. Aber wie hast du das gesehen?
Also, Cedric Gittin ist ein Bundesliga-Stürmer, wohlgemerkt.
Ja, ist gut abgestiegen in die dritte Liga. Aber gut, ja.
Er hat einen neuen Vertrag unterschrieben, wie Werder Bremen in der Bundesliga. und der Bundestrainer, würde sagen, wenn wir gerade bei Deutschland sind, der Nazi-Trainer Sven Forster hätte Cedric Gittin nicht eingewechselt. Wenn der Nazi-Trainer Sven Forster so einen Wechsel macht und den Imbolo rausnimmt, klar, Imbolo kann einen richtig guten Tag haben, aber es ist immer noch der Brill Imbolo. Der hat schon jetzt mehrere so Spiele gehabt, wo er nicht unbedingt einen guten Tag hat und trotzdem nochmal irgendetwas rausgeholt hat. Hätte ich den nur Oka vorhin gebracht als 1-1 Ersatz, hätte ich ihn mal auf dieser Position laufen lassen. Man kann sagen, Cedric Gittin hat funktioniert, Penalty hat drinnen gemacht. Ich glaube, wir haben nachgeschaut, 18 Mal angelaufen, 14 Penalty gemacht, keine schlechte Quote. Oder jetzt 19 Mal. Aber Cedric Gittin hätte schon in der 105. Minute reinwechseln oder in der 115. Minute. Ich bin gar kein Fan von so Wechseln in der 120. Minute, wenn es keinen Ball am Fuß kann während dem Spiel. Das sind meistens Fehlschüsse. Aber grundsätzlich hätte ich ihn nicht eingewechselt. Ich hätte ihn später eingewechselt, wenn es noch mit dem Penaltyschüssen drauf angekommen wäre.
Ich glaube, also der Embolo würde ich auch nie auswechseln, aber er hat sich aufgerieben, ist ein härter Messi, er hat es, glaube ich, selber nicht ganz verstanden. So wie sein Gesichtsausdruck. Aber wir wissen ja nicht, wie angeschlagen das er war. Und dass dort ein frischer Stürmer kommt, ist absolut okay. Eben, wir sind alle, außer der Murat Yakin, glaube ich, der Überzeugung gewesen, jetzt muss der Oka vorkommen. Winner takes it all. Sensationell. Und der Ritten, wo ja, ich meine, ich habe mir auch den Druck vorgestellt, jetzt weniger auf dem Ritten, auf dem natürlich auch, aber auch Granit, der erst nimmt, der auch schon Penalty verschossen hat, die grossen Spiel. Und vor allem der Akanji, das muss ich gleich noch schnell sagen, vorgelaufen ist. Ich meine, das, was wir uns alle überlegt haben, hat er sich ja multipliziert mal 100 überlegt. Und klar kannst du da mental, Atemtechniken und Fokus und hier und da. Aber nein, das ist ja scheinbar, wie er erzählt hat, umentschieden. Und das weiss ja jeder, dass du das nicht machst. Also das ist sogar im Ferienfußball zu Bern, so, dass man sich nicht zum entscheiden. Er macht, also er ist so weit drüber. Ja, es ist so. Er schießt jetzt nie mehr ein und das ist vielleicht gut so.
Wir haben den Gag gemacht, dass er. Also wir können jetzt Gags machen und ich glaube, er kann auch darüber lachen. Er ist auch genug froh, dass die weiter sind. Aber wir haben den Gag gemacht. Er nicht will, dass der Goalie den Penalty hebt, darum hat er sich für einen anderen Weg entscheiden. Da hat er gefunden, dass der Goalie sicher den Penalty nicht hebt, schießt dann einfach 30 Meter über das Goal. So hebt er ihn sicher nicht, egal ob er rein geht oder nicht. Ich glaube, es geht schon dort in die Richtung los, auch wenn der Goalie immer in der Ecke hechtet. Wenn der Penalty gut geschossen ist, ist er gut geschossen. Dann geht der rein. Man kann mal bei einem Harry Kane nachfragen, wie das ist, weil der schießt sehr oft in den Ecken, wo dann der Goalie doch auch abtaucht. Aber er kommt einfach nicht an. Ein guter Penalty hat ein Goalie nicht. Egal wie es ist. Aber Penalty Kobel, das müssen wir hier noch kurz auch noch ansprechen. Hat er so ein Spiel gehabt? Kobel hält. Jan Sommer-Vibes verspürt. Ganz wichtig nach dem Fehlschuss von Akanji, dass er gerade den nächsten wieder pariert hat. Macht sowieso ein gutes Turnier bis jetzt, finde ich. Am Fuß, die Unzulänglichkeiten, die sind einfach da. Wenn man sich darauf einstellt und das weiß, dann kommt das auch ganz okay, dann kann man das auch kaschieren. Aber man merkt einfach immer wieder in diesem Moment, dass das wirklich nicht seine Stärke ist. Aber ich habe ja jemanden gern, der auch einen Dolly Kahn als, zumindest mal gesagt hat, als grosses Idol gehabt früher. Und Febo, der Gregor Kobel hat einfach, und ich bin richtig stolz auf ihn, hat das Markenzeichen vom Dolly Kahn ausgepackt. Und das war die Volleyballparade. Der Distanzschuss, der auch vom Campus gekommen ist, wo er so wie, wo er, gewisse Leute sagen, er hat Unsicherheit, haben das Gefühl, dass er Unsicherheit war. Nein, meine Freunde, das ist genau so wollen, er hat genau den Ball so wollen, er gewusst, er kann ihn nicht festheben, er hat seine Fläche vergrößert und den Ball bewusst so abgewehrt mit ganz vielen Wuchel weg vom Zeiten raus. Ich habe wirklich Freude gehabt, dass ich so etwas gesehen habe, weil das ist schon Molikan sein Baby gewesen.
Der Goalie-Experte Sven Forster vom Katzensee, kommt mir da gerade in den Sinn. Ist das so? Also, weißt du, ich habe jetzt dort auch gefunden, der Schuss kommt etwa 25 Meter, kann er den nicht fassen? Also kann er den nicht so nehmen?
Wir haben fertig. Wenn wir jetzt über das reden, dass der Ball gefangen werden kann, das ist so ein undankbarer Ball. Auf was für undankbare Höhe? Also knapp über der Halb vom Boden, das ist etwas vom Schlimmsten, was du fangen kannst. Nicht aufsetzen, sondern wirklich knapp über der Halb vom Boden, das ist etwas vom Schlimmsten, was du fangen kannst. Der kommt mit extrem viel Wucht vor bei ein paar Köpfen vorbei. Das ist genau richtig. Der hast du so, lässt du nicht zu, dass der Ball irgendwo wieder scharf wird nachher. Der Ball ist weg. Aus der Gefahrenzone mit dieser Art von Parade. Und bewusst, wir haben ihn nachher darauf angesprochen in der Mixzone. Ich bin leider der PK gewesen, nicht in der Mixzone. Aber er hat das auch nochmal so erklärt, dass es genau so gewollt war. Das ist hundertprozentig so gewesen. Ich hab wirklich ganz viel Freude an dieser Aktion.
Ich würde natürlich dem Goalie-Experten Sven Forster, ehemalige Goalie-Grösse im Zürcher Regionalfußball, nie widersprechen. Kommt mir aber ein bisschen so vor, wie die unsäglichen Schiedsrichter-Experten, die es auf jedem Kanal gibt, die ja auch noch die unglaublichsten Fehlentscheidungen schönreden.
Unfassbar, dass du dich so vergleichst. Finde ich wirklich
ganz, Nein, warte. Das ist genau, das ist eine schöne Überleitung. Nein, aber du hast ja häufig Verständnis für Goalie vielleicht. Aber ich bin hier jetzt nicht ganz einverstanden, aber du kannst es besser
beurteilen.
So, ich bin noch nie im Goal gestanden. Ich bin ein paar
Rasen. Das ist so.
Also gut, dann glaube ich dir das. Ich glaube auch der Schiedsrichter, alles, was ich erzähle. Aber ich finde, es braucht keine Schiedsrichter-Experte im Fernsehen, wenn sie während dem Spiel kommen und dann einfach immer alles verteidigen. Das kann ich, ja, ich hoffe, dass die ihre Kollegen nicht kritisieren. Also da habe ich ein bisschen Mühe. Aber der Penalty, die Parade, ist natürlich auch eine dankbare Höhe. Also eben. Ja,
die genau. Fluginlage, die Höhe, meinst du? Oder die,
nein, der Penalty, an der Arbeit geht nach dem Akanji. Ja. Es ist ein schöner Save, er geht spekuliert richtig, ist gar nicht so, aber weißt, die Höhe und so. Aber ja, er muss noch haben. Ich finde, perfekte Penalty gibt es gar nicht, aber jetzt so der Amdouni und der Diaz natürlich auch. Der Diaz maximalsten Druck, wie er den dort versorgt, ist natürlich grandios. Aber komm, ich finde, der Kobu ist ein gutes Stichwort. Mangelt andere Liga nicht zu lang heute, aber ich finde aus aktuellem Anlass die vier besten Schweizer Fußballer dieser WM. Sag doch du, welche vier Spieler würdest du jetzt raushaben? Bis jetzt.
Also, wir haben über alle geredet. Würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, das ist natürlich Manzambi, wo jetzt aber hoffentlich wirklich nicht schwerwiegend ist, sondern wirklich nur eine Kniepredigung und nicht mehr. Er war schon sehr am Humpel im Stadion. Dann natürlich der Nico Elvedi. Ist für mich der Spieler aktuell neben dem Manzambi der WM. Der überragende Spieler. Dann der Manu Akanji. Nach dem starken Cut, nach 5 Minuten, wo er fast das Goal verschuldet, ich glaube, sie dort überragend. Und das Vieri ist für mich der Gregor Kobel. Ungeschlagen, kaum Goal bekommen. Macht auch einen super Job, gibt der Mannschaft Sicherheit. Aber es spricht jetzt ein bisschen dafür, wenn man es so ein bisschen anschaut. Ich habe jetzt 3 von 4 sind defensiv. So passt es ein bisschen auch an die WM von der Schweiz.
Ja, also wie gesagt, spielerisch war das ein Murks gewesen. Also kaum etwas zusammengepasst. Jetzt gegen Kolumbien. Auch vorher hat es, also das Bosnien-Spiel war 70 Minuten katastrophal gewesen, spielerisch. Katar war schlecht gewesen, spielerisch. Kanada war im Schluss im Seich gewesen. Das ist ja der Punkt. Es mag jetzt sein, dass du gut gehabt bist und ein bisschen kritisch. Aber wenn wir es analysieren, sie haben noch etwas in sich hin. Sie haben noch eine gute Leistung in sich hin. Sie haben noch den wirklich historischen Moment. Haben sie noch in sich hin. Die können noch besser spielen. Und gegen Argentinien, wir können jetzt sagen, Argentinien werden sie weniger unter Siegdruck stehen. Aber ich unterschreibe gerade alles. Ich komme auf die gleichen vier Spieler. Also eben, Mozambi unbestritten, Elvedi, Akanji, Weltklasse. Das Wort sollte man nicht überstrapazieren, aber sensationell. Und der vierte kann man jetzt noch diskutieren, ob es der Kobo ist, weil er eigentlich nicht unglaublich viel Saves hat müssen machen. Oder ich würde jetzt noch den... Also Verteidiger, ich finde, was der Ricci halt zeigt,
das wäre meine Alternative.
Ja, ist halt schon, er ist jetzt nicht der offensiv dynamisch zu spielen, aber ja, er ist so souverän, passsicher, ballsicher. Und darum könnte es auch noch. Ja, aber eigentlich ist gut, mit dem Kobo ist gut, du hast recht, junge Balls.
Neu gegen den Muheim. Aber du hast schon wieder gerade. Also der Muheim ist natürlich offensiv viel flexibler und aktiver. Aber du hast schon gerade wieder gemerkt, die linke Seite ist ganz anders gewesen und hast eher wieder mal ein bisschen das Gefühl gehabt, vorher ist 90 Minuten, also die 70 Minuten gar nicht passiert. Auf einmal schon ein bisschen. Ja, ein bisschen. Scheiße ist das falsche Wort, aber es ist schon eine ganz andere Sicherheit, wenn der Ricci dort hinten steht. Darum wäre das meine andere Wahl gewesen. Aber ich finde den Kobel jetzt mittlerweile mit durch den Penalty, weil der Penalty ist so Gold wert gewesen und Kanada hat gut gespielt. Keine Fehler gemacht eigentlich. Also ich finde, kommt der Joao in die Mount andere Liga rein.
Also, reden wir über Argentinien. Übrigens Titelverteidiger. Wie findest du Argentinien?
Ich habe das Spiel jetzt gestern nicht gesehen, weil ich noch am Heimfahren war von den USA, von Seattle. Also zumindest, ich habe die Schlussminute schon noch geschaut. Argentinien hat aktuell sehr viel Mühe, wenn es am Messi nicht läuft. Ich glaube, es ist wirklich das Team, das mit Abstand am abhängigsten ist von einem Spieler. Das ist natürlich der beste Spieler, den es wahrscheinlich je gegeben hat auf der Welt. Man lässt wahrscheinlich je gegeben hat auf der Welt. Und das ist das Problem, das Argentinien hat. Und wenn die 20 genialen Messi-Minuten vielleicht mal nicht kommen, vielleicht gegen die Schweiz, dann ist das Team, und das klingt jetzt hart, weil die Klasse von diesen Spielern ist natürlich, also die haben die Masse Superstars drin, nur noch durchschnittlich als Team, finde ich. Weil man sich so auf einen eingestellt hat, es läuft so alles auf den Lionel Messi abgestimmt, dass andere nicht ihre Kompetenzen können, richtig ausleben können. Und darum ist das Team dann nur Durchschnitt.
Ja, Durchschnitt ist mir streng. Aber ich bin bei dir, es ist wie bei der Schweiz, sie können eigentlich noch viel mehr. Oder auch hier eine sehr routinierte Mannschaft, sehr eingespielte Mannschaft, Messis Friends. Also De Paul, weiss man, dass er sehr eng ist mit dem Messi zum Beispiel, würde vielleicht jetzt beim Nationaltrainer, ist ja gleich Mourinho oder wer auch immer nicht spielen. Die sind sehr, der Lionel Scaloni, der Trainer, lässt dem Messi sehr viel Mitspracherecht, sicher zu Recht. Der Messi geht zurück, aber es geht auch die Statistiken, wie schnell dass er im Schnitt spaziert, pro 90 Minuten, wie der beteiligt sich 0,0 an irgendwelchen Defensivaktionen, muss er noch nehmen, wenn er in jedem Match ein Goal schießt und sich sogar noch den Luxus leistet, schon zwei Penalty nicht verschossen zu haben. Aber ganz grundsätzlich, sie können sich steigern und sie sind eigentlich draussen. Also sie sind eigentlich ausgeschieden gegen Ägypten, dass, wie sie den Match kehren. Mehrere Punkte, die ich nicht verstanden habe, wie naiv, dass die Ägypter in der Schlussphase agiert haben, wie sie in den Konter hineinlaufen, ist natürlich eine fantastische Flanke von Lautaro Martinez, der noch eigentlich gar kein Faktor ist in dieser WM. Alvarez auch nicht. Es ist für den Stürmer, der dort spielt, eigentlich sollte er ja beide spielen. Es sind beide Weltklasse-Stürmer. Die Diskussion hatten wir schon vor 4 Jahren gehabt. Und ich freue mich schon, wenn wir über Argentinien noch reden, in Shortfolge vor dem Viertelfinal. Aber es ist ein unfassbarer Luxus. Eigentlich müsste ja Messi auf dem 10. Und das macht der Scaloni gut. Er hat 8 Spieler, die arbeiten. Und dann hat er den Stürmer, entweder Alvarez oder Lautaro. Und der Messi, der macht, was er will. Aber eben, wenn die Ägypter dort ein bisschen cleverer spielen. Und das Goal, das nicht zählt von Ägypten. Ich meine, wir kommen jetzt dazu, wie die Ägypter reagiert haben auf die Niederlage. Aber das ist genau einfach ein Blödsinn. Wenn 100 Meter entfernt nach einem sensationellen Lager steht der eine dem anderen im Zweikampf ein bisschen auf den Fuß, man schaut das im VAR an und entscheidet dann auf nicht Goal. Ich meine, ich verstehe den Ägypter, dass sie da Verschwörungstheorie aufstellen, das ist doch einfach Bullshit. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wie darf das Goal nicht zählen? Es passieren etwa 10 Aktionen zwischen dem angeblichen Foul, einer anderen Eckballfahne schon fast, und dem Goal später, 15 Sekunden später. Da machst du einfach den Fußball kaputt. Und der Ägypter ist ja völlig durchgedreht, der Hossam Hassan, der Nationaltrainer, Xamax-Legende übrigens, hat er gesagt, das sei gescriptet oder sei alles, man will den Messi im Turnier behalten, die FIFA hat das extra gemacht, das geht so nicht, das sei ihm gleich, also für einen Bus bekomme ich. Also ich wäre da auch durchfassungslos, was soll das? Und klar sind das Worte, die nicht schön sind, die man jetzt vielleicht ein bisschen anders hört, im Kontext von Balogun. Ich glaube nicht, dass der französische Schiedsrichter dort im Hinterkopf hat und den Messi darf nicht ausscheiden. Das führt mir zu weit, das wollte ich gar nicht erst in Betracht ziehen, die Überlegung. Aber da gibt es sie betrogen worden in ihren Augen und das, da verstehe ich jeden Ärger und jede Aussage. Das ist einfach ein Witz.
Ja, also sie haben ja, die Betrogen ist, glaube ich, das harmloseste Wort, was sie gesagt haben. Eben das Turnier 6 gescriptet. Der Frust ist gross. Natürlich ist der Frust gross. Ich sehe trotzdem, ob das Goal nicht zählt, das war im Stand von 1-0 noch gewesen, oder?
Ja, der Stas, genau, der Stas.
Ja. Ja, und dann hat man noch ein 2-0 geschossen. Trotzdem
noch. Hat man noch geschossen.
Ja, meine Freunde verspielen nicht das 2-0. Das tue ich jetzt so leichtfüßig. Leichtfüßig, schon richtig gesagt. Das tue ich jetzt einfach so sagen, ohne dass die Schweiz gegen Argentinien bis jetzt gespielt hat und der Lionel Messi. Es kann dann schnell gehen, wenn man das Goal fällt. Ich glaube, ich tue jetzt da meinen Kollegen, der vorher auch gesehen hat im Bild, Florian Gnegi zitieren mit seiner Aussage: 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis im Fußball. Das würde ich immer bestreiten. Aber so grundsätzlich ist es natürlich ein gefährliches Ergebnis, definitiv. Wenn dir mal eins gefällt, dann bist du natürlich im Momentum drin, auch wenn es Momentum im Fußball vielleicht doch nicht so ganz gibt oder das Momentum einfach extrem schnell an mich skippt. Aber ja, du hättest vielleicht auch nicht zwei Goal müssen schnell kassieren nachher, Doppelschlag Messi und wer ist es? Der Kopfball auf Flanke.
Romero.
Genau, Romero. Und dann der Enzo, wo sie noch 8 in den Abschnitt, natürlich alles bitter gelaufen. Aber das vielleicht bin ich jetzt da auch ein bisschen zu persönlich betroffen. Febo, jetzt stell dir mal vor, die Schweiz muss gegen Ägypten annehmen, Viertelfinale in Kansas, gegen Ägypten. Und dann kriegst du gegen Ägypten raus. Dann hat ja alles Gefühl, was denn das für ein Kackturnier gewesen haben, wenn es gegen Ägypten rausgekriegt. Die Schweiz spielt jetzt gegen Lionel Messi. Wie geil ist das? Entschuldigung, das ist das Beste, was passieren kann. Rache wie 2014. Ich darf im Stadion sein. Ist mir eigentlich alles wurscht. Alles wurscht.
Im Stadion von Patrick Mahomes, genau. Nein, also lass, zwei Sachen. Ich bin nicht ganz gleicher Meinung bezüglich dem, weil eben, ich habe gestern schon gedacht, oh, Schweiz ergibt eine Riesenchance. Oder? Natürlich ist jetzt Schweiz, Argentinien, Messi, Kansas City, Viertelfinale, grösste Spiel in der Geschichte des Schweizer Fußball ever. Alles absolut richtig, Schlagzeile, tagelang Vorfreude. Das einzige Blöd um 3 Uhr Nacht, werden wir sicher darüber reden, Schweizer Zeit. Aber logisch, aber ich bin anderer Meinung. Schweiz, Ägypten, hey, das ist ja so eine unglaublich. Ja, die Ägypter hatten ihren Match gehabt, den die Schweiz noch nicht gehabt hat, gegen Argentinien. Die sind ja nicht so gut, wie sie gestern wirklich 70 Minuten brillant gespielt, alles richtig gemacht, unglaublich gefährlich. Dann Argentinien, die Schwächen, die die Schweiz hoffentlich jetzt so analysiert, aufdeckt. Umschaltsituationen, die Abwehr ist relativ langsam. Sie sind härte Abwehr, oh, jetzt habe ich schon wieder geklatscht, sie sind härte Abwehr, aber sie sind anfällig auf schnelle Passkombinationen. Ein Doi, ein Manzambi, ohne Embolo werden denen können wehtun. Die Schweiz hat noch nicht richtig gut Fußball gespielt, ich wiederhole es. Ich freue mich schon auf die Kommentare, sie sind kritisch, aber ich bleibe bei dieser Meinung. Die Schweiz kann viel besser spielen, spielerisch. Ja. Warum nicht gegen Argentinien? Und darum sehe ich das anders. Wo sie gegen Ägypten eine riesige Chance hätten gehabt, wo jetzt gegen Argentinien, es ist dann gleich die bessere Mannschaft. Argentinien wird nicht das zweite Mal so schlecht spielen wie gegen Ägypten. Die sind ja ein WM-Viertelfinal logischerweise gewöhnt. Auch für die Ägypten wäre das grösste Spiel der Geschichte gewesen. Darum, nein, Klar, für dich geil, für alle geil, schweizmässig, wow, all die Geschichten. Aber nein, gegen Ägypten wäre besser gewesen. Und das andere mit dem 2-0, muss ich schon noch schnell sagen, das gefährlichste Resultat ist das 2-0. Unter all den dummen Aussagen, die im Fußball rumgeistern, die ich und du auch die ganze Zeit zitieren und sagen, ist das die dümmste? Also, sorry, das gefährlichste Resultat ist, wenn du 4-0 zurück bist. Also,
ich nehme doch, genau so weiterleiten.
Ich nehme doch jedes Mal ein 2-0. Nehme ich doch. Wenn ich 2-0 führe, dann führe ich 2-0. Das ist doch nicht das gefährlichste Resultat. Ich weiss, um was es geht bei dieser Aussage. Und sie, ja, aber ich finde das so ein Blödsinn. So ja, hoffentlich, oder?
Ja, grossartig. Du nimmst ihn genau so weitergeleitet.
Ja, es geht nicht gegen unseren Kollegen, es geht mehr. Gestern im Schweizer Fernsehen haben sie das so diskutiert. Und ich muss so sagen, nein, das ist doch nicht gefährlich. Das ist doch wunderbar, 2-0-4. Aber ja, gut. Hossam Hassan möchte ich übrigens noch schnell etwas sagen. Ich meine, auch hier Stereotyp Olé, aber sie sind natürlich impulsiv. Das weiss man, darf ich das so sagen in heutiger Zeit, in Arsch. Und da hat mir wunderschöne Momente bereitet, wo ich aus Gil Xamax-Fan war und ich bin Real Madrid zweimal geschlagen und im einen Mal hat er das Goal geschossen. Aber logisch weisse Brüder, der jetzt Assistent ist, oder Bika, der dann auch gespielt hat. Ich glaube, es war der Hossam Hassan, der dann zuerst noch Sieges schießt. Anyway, wie er... Hast du gesehen, sein Abgang nach dem Match, wie er dort vom Rasen läuft? Ich meine, das ist so brutal. Ich will ja jetzt nicht gewisse Schweizer Protagonisten wissen, wenn sie dort so wären, in ihren Augen beschissen worden, wie sie reagiert hat. Also, es ist schon brutal. Es ist schon für den
Gipfel. Ja, also das ist halt aus der Frage. Das möchte ich jetzt ja gar nicht da in Absprache stellen. Es ist natürlich sehr brutal, wie das Ganze jetzt gelaufen ist. Du bist so nah an dem grossen Spiel von der Geschichte. Du bist so nah an einem Turnier, wo du eigentlich den Mo Salah noch hast, nachdem er sie jahrelang eigentlich gedreht hat, jetzt vielleicht eher über dem Zenit, und du bist trotzdem so nah dran, den Schritt zu machen. Und jetzt ist es blöd gesagt, aber du weißt, es kommt die Schweiz oder Kolumbien zu diesem Zeitpunkt. Wir haben im internationalen Ranking beide, Schweiz oder Kolumbien, es war eher bei beiden so, nicht das allerhöchste Ranking ansehen. Das heisst, du hast das Gefühl, wow, jetzt könntest du die auch noch packen, und dann kommst du in den Halbfinale, wie wir sie jetzt mit Argentinien nicht machen, aber so grundsätzlich, das ist schon sehr, sehr bitter, was da passiert ist natürlich.
Und ich möchte noch ein Wort zu Argentinien sagen, was ich logischerweise ganz grundsätzlich gar nicht gerne habe, aus Brasilien. Fan, aber die Mannschaft ist brutal erfahren. Das ist fast jeder, der in Startelf steht, ist Weltmeister geworden in Katar. Es ist, weißt du, wenn wir von Mozambi schwärmen, zu Recht, der Nico Pott spielt gar nicht bei Argentinien, wo er keinen Platz hat. Also ein ähnlicher Spielertyp. Und dann auch die Fernandes, 120 Millionen Ablösen, so spielt jetzt nicht ein grosses Turnier, aber ist einfach ein Riesenmitwert. McAllister von Liverpool, Paredes, Depay, sie erfahren. Da ist jeder hat unglaubliche grosse Spiele bestritten. Und sie spielen bis jetzt nicht wirklich, wirklich überragend, aber sie sind also wirklich für mich klarer Favorit im Viertelfinale gegen die Schweiz. Und das darfst du jetzt nicht unterschätzen. Die Schweizer haben natürlich die Möglichkeit, sich zu steigern, spielerisch. Aber die Affische wird so gross sein, das wird jetzt auch nicht ganz so einfach sein, mit dem umzugehen in einem sensationellen Stadion. Gegen ein Team, das sich das gewöhnt ist, ein Viertelfinale zu bestreiten der WM, oder?
Ja, definitiv, ja. Also es wird sicher ein extremes Spiel. Und wir machen wirklich die genaue Analyse, machen wir noch.
Gut, gut.
Vor dem Spiel dann, wo wir vielleicht mal, was wir vielleicht mal machen, ein Head-to-Head könnten machen. Mhm. Weil es gibt doch einzelne Positionen, wo man vielleicht gerade darum streiten, wer da besser ist und wer aktuell eher in Form ist. Ist ja immer im Fußball eine Formsache, nicht um die Qualität manchmal. Und ich würde sagen, das tun wir noch genauso machen, dann und, wenn gut, bevor es soweit ist.
Gut, den Rest der WM würde ich sagen, beschränken wir auf 3 Themen: Brasilien, Ronaldo und Klopp. Und dann Spieler der Woche noch. Ist das für dich okay, oder?
Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, Brasilien können wir sehr kurz halten. Ancelotti gescheitert, ist glaube ich die Frage. Und Stand jetzt würde ich sagen, ich überlade dir das, du bist der Brasilien-Experte, was deine Meinung zu dieser Frage ist.
Ja, oder nicht, dass es nachher ist, der Fabio ist geschlafen, hat sich nicht geäussert zu Brasilien, hat sich einfach gemacht. Ja, man hat schon lange geredet in dieser Folge, du hast recht, und vielleicht, ja, es soll jetzt um die Schweiz gehen, aber ich finde schon, Brasilien war immer ein Thema gewesen. Ich finde, der Ancelotti ist gescheitert. Keine Diskussion, dass man jetzt weitermacht bis 2030, macht mir Angst mit ihm. Er ist schon jetzt relativ teilnahmslos an diesem Spiel gewesen. Und ja, er ist aber schlussendlich, oder? Es ist dermassen brutal. Wenn der Penalty muss rein, der Endig muss ins Goal machen. Nochmal, XG-Wert, man kann davon ausgehen, dass man will, ist so hoch gewesen. Eben fast 3, das ist unglaublich hoch. Sie haben extrem viele Chancen gehabt. Ich sage nicht, sie haben gut gespielt. Aber sie haben unglaublich viele Chancen gehabt. Und der Haaland ist der Haaland. Ich freue mich schon, dass wir dann noch schnell über ihn reden als Spieler der Woche. Ich meine, wie er die Goal macht, das Wort Naturgewalt ist absolut passend. Und wir reden von Gabriel und von Marquinhos, die in der Weltauswahl jederzeit als Innenverteidiger nominiert werden können. Sie können also der 5 besten Innenverteidiger weltweit. Und das Problem, es gibt viele Sachen, die nicht ideal sind gelaufen. Ein Problem, das habe ich schon vor der WM gesagt, als sich der Wesley verletzt hat. Sie hat keine guten Aussenverteidiger. Dann kommt der Danilo. Der Danilo hat keine gute gegen Marokko das Goal verschuldet. Hat jetzt gegen Norwegen ganz schlecht gespielt. Er ist einfach ein bisschen über dem Zenit. Der Schuss geht ihm zwischen den beiden durch beim 2-0. Die Flanken vom 1-0 verhindert er nicht. Gegen vorne kommt nichts. Casemiro, Ancelottis Nibelungen treue zum Casemiro, hat sich nicht ausgezahlt. Ich bin riesen Fan von Danilo Santos, der in Schlussphase ist reingekommen. Vertikale zentrale Mittelfeldspieler. Wir wissen immer alles besser von uns. Aber er ist auch für das in Brasilien kritisiert worden. Aber nochmal, wenn der Guimarães den Penalty tut, wenn der Endrick das Goal macht, dann reden wir jetzt nicht über Casemiro, sondern ja, Brasilien ist ey, die sind heiß, sie sind parat, die können sich noch steigern. Es ist immer alles so eng und sie haben, oder, klar, wenn du die Bilanz anschaust, vielleicht noch einen letzten Punkt seit 2002, seit dem letzten, die sind immer gegen Europäer raus, meistens Favorit gewesen. Es ist eine unschöne, eine grausige Bilanz eines Brasiliens, unwürdig. Aber da kommen unglaublich viel Talent nach. Und Brasilien wird immer gute Fußballspieler haben. Und sie wären auch jetzt, sie gehören für mich in den Viertelfinale dieser WM. Es fängt einfach ihnen auch zuzuschauen. Wenn du jetzt gestern aus Neutralen, oder sagen wir aus Deutschen, den Match hast du geschaut, Schweiz-Kolumbien, bist du vermutlich eingeschlafen. Bei einem Brasilien-Spiel kannst du gar nicht einschlafen. Es fängt einfach ihnen zuzuschauen. Sie haben ja jetzt wieder einen guten Fußball gezeigt. Die Frage ist halt einfach, warum nimmt der Vini den Penalty nicht? Oder da werden jetzt tausend Sachen diskutiert in Brasilien. Ich weiss, dass sie nicht vorgesehen sind, Schütz, aber eigentlich muss doch der Superstar den Penalty nehmen. Das ist doch keine Diskussion. Schlussendlich sind es so Nuancen. Die Norweger haben ja selber wie nicht können glauben, dass sie dort dann, also, ja, den Match gewinnen. Also, nochmal, es sind mehr als genug Chancen da gewesen. Und mir ist klar, dass jetzt Häme da ist, dass jetzt drauf geschossen wird. Aber sie sind jetzt so schändlich ausgeschieden wie vielleicht andere Nationen. Also sie haben in jedem Spiel genug Chancen rausgespielt gehabt. Ja, also jetzt die Festverteidiger, du hast Schutz genommen.
Du darfst auch mal etwas verteidigen, was Brasilien geht. Ich mache einfach weiter in meinen Sprüchen. Den Neymar müssen wir noch kurz diskutieren. Und zwar haben sich da auch zwei, drei Leser gemeldet. Und ich finde, mit einem ganz spannenden Aspekt, das nimmt mir jetzt wunder, das würde ich von dir gerne beantwortet haben, du als Neymar-Freund. Es ist letzter habe ich gesagt, Hörer, es ist aufgefallen, dass wo der Neymar reingekommen ist, und das ist nicht unbedingt an Neymar per se gelegen, aber am System, das sie nachher angepasst haben. Brasilien hat schon den Druck verloren dann. Sie haben das Pressing nicht mehr können durchziehen können, weil halt einfach er nicht der Spieler ist, der das macht. Und dort ist es bergab gegangen am Schluss. Wie siehst du das? Und das ist eben, das ist nicht mehr unbedingt auf den Neymar selber glaubt, sondern mehr auch Ancelotti. Jetzt haben wir uns geschuldet.
Ja, kann man so sehen, wenn man das so ja, isoliert betrachtet. Ich glaube, der Neymar ist logischerweise nicht in Bestform gewesen. Und wenn du Neymar mitnimmst, was ich immer würde machen, dann musst du ihn auch bringen. Dann musst du ihn, und das wird für Ancelotti ein bisschen vorhalten, vielleicht auch mal eine Hauptsache gegen Haiti geben. Und Haiti ist wahrscheinlich auch mit jedem Spieler, der in der brasilianischen Liga, in der obersten Liga spielt, und vor allem wenn du ihn führst. Und dann hoffen, wenn du ihn bringst, wenn der Druck maximal ist, jetzt zaubert er, das ist ungerecht für den Neymar. Und ich nehme ihn nicht in Schutz, wo ich den Neymar einfach das grösste Talent finde, neben Messi, was sie in diesem Sport gegeben hat. Rein von seiner Qualität, sondern wo es wirklich ungerecht ist. Oder du schießt ihn rein und dann erwarten alle, oh, der Neymar jetzt entscheidet der Match. Das ist schwierig. Du müsstest dem Neymar, wenn schon, ja trauen geben, den Messi bei Argentinien hat. Kannst aber nicht, wo er auch nicht Kraft für 90 Minuten hat. Aber ich finde schon, dass er hat probiert. Und weißt du, klar macht er kein super Gegenpressing. Und der Fehler war dort gewesen, dass er ihn aus 9 gebracht hat. Also, du hast es vielleicht gesehen. Er ist die Vorderseite, er ist die gegnerischen Innen. Das ist doch nicht. Der Neymar ist das 10. Ja. Und dann muss der Endrick, der als 9 ist, auf einen rechten Flügel. Der Endrick ist vieles, aber er ist kein Flügel. Also auch hier, man kann jetzt immer von uns sagen, besser wissen. Aber es sind klare taktische Fehler. Ich von Ancelotti, er hat die Spieler dort aufgestellt, wo sie nicht ihre Stärke haben. Der Endrick muss, er hat nicht gut gespielt, die Chance muss machen, aber er muss im Zentrum sein. Und der Neymar muss auf dem 10 sein, mit allen Freiheiten. Und da ist immer noch genug Spieler, wo die Norweger sind jetzt nicht furcht einflössend gewesen. Die haben super gekämpft, solidarisch. Die gewinnen den Match einmal von 10 Mal, das muss ich einfach sagen. Ich meine, dass der Haaland den Schuss zwischen den Beinen durch. Aber sie haben es gemacht, sie haben Geschichte geschrieben. Aber der Neymar hat dort wie die falsche Positionierung gehabt, finde ich.
Genau, aber das ist, eben da habe ich gemeint, es ist nicht am Neymar per se gelegen. Das habe ich mir zum, eben, weil ich habe die Frage sehr spannend gefunden. Mhm. Aber ich finde auch, es ist nicht am Neymar per se gelegen. Sondern der hat doch wieder etwas Magen. Ich finde ja, ich bin nicht so ein Neymar-Fan wie du. Aber ich hätte ihm natürlich noch mehr gegönnt. Mehr Schritt noch mehr. Ich hätte ihm gegönnt, dass er das Goal schießt und dann am Schluss nochmal irgendwie etwas daraus auswirken kann. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist nicht am Neymar selber gelegen, nicht an seiner Art und Weise, nicht an seinem Willen auch zu pressen, weil ich habe gefunden, er ist gerannt. Sondern es ist an der taktischen Art gelegen. Du kannst doch nicht, eben, du kannst ihn nicht als Neuner einfach bringen zu dem, mit dem Spielstand. Das ist einfach, also, das ist völlig unsinnig. Das macht keinen Sinn.
Und weißt du, vielleicht noch ein Aspekt, und das sind alles Argumente von Verlierern, aber es gibt eine Aktion, wo der Casemiro allein vor das Goal kommt. Vielleicht mal erinnern, wo er eine Schussflanke irgendwo, es gibt glaub, sogar einen Einwurf für Norwegen. Er ist im Fünferin. Und wenn er dort den Ball überlegt, und das ist nicht zu viel verlangt, also das ist eine Aktion, die nicht gegen Viertliga spielen kann, Querpass. Der Neymar hat sich so positioniert, dass er den Ball ins leere Goal kann schieben kann. Und wenn das passiert dort, dann ist jetzt ganz Brasilien im Neymar-Flash, im Delirium und der Heilsbringer ist da, wir werden 6-mal Weltmeister. Und Casemiro entscheidet sich dort für irgendetwas, ich weiß noch heute nicht, aber er will schiessen, Flanke oder befreien oder was, eine unfassbare Aktion, vielleicht hast du es im Kopf.
Und ja, ich weiß genau,
und musst mal schauen, wo der Neymar steht, der muss er wirklich nur querlegen. Es ist ein 7 Meter Querpass, den du und ich herbringen, in dem Moment auch nicht, dort ist mir auch klar, aber Casemiro muss das so spielen. Der Neymar läuft ins leere Goal und ist der Held der Nation. Und ganz Brasilien ist geflasht. Es ist manchmal wirklich wenig, wo entscheidet. Und klar, schlechter Verlierer, klar ausreden. Aber ja, schau die Szene nochmal an. Es ist bitter, ja.
Ja, definitiv, gut. Ja. So, was haben wir noch? Haaland?
Ronaldo muss ich dich noch etwas fragen, weil ist mein zweiter Grossliebling persönlich. Ist für mich fast mehr eine Last als Neymar. Er hat gar nicht dürfen spielen, der Neymar. Es hat mir weh da. Ich habe immer darauf gehofft, dass er die letzte Flanke, die Bernardo Silva, glaube ich, über das Goal köpft, geht ihm Ronaldo vom Kopf, geht, ist wieder alles gut. Aber eigentlich hat er das Team schon gehemmt. Und ich habe hier anders aufgestellt. Ich finde, die müssen das 4-4-2 spielen mit Ronaldo und Leao vorhin, einem Schnellen neben ihm, wo er im Räumen schafft. Er war so isoliert gewesen. Und dann kommen da die kleinen, wusseligen Flügel, die sich nie durchsetzen. Also das war viel zu kompliziert und statisch gewesen. Und wenn du für Ronaldo setzt, du nimm eine Zeit erstellen von mir, auch der Dramas. Du hast dann immer noch 4 Mittelfeldspieler und 4 Verteidiger. Aber er war völlig isoliert gewesen. Er hatte kaum Ballkontakt gehabt. Hart zum Zuschauen. Und wahrscheinlich ist er wirklich leider fast mehr Last gewesen. Gleichzeitig muss man sagen, du kannst gegen Spanien ausscheiden und den Lattenschuss haben sie von Mendes. Das kann anders gehen. Portugal ist eine gute Mannschaft, die WM-Favorit. Aber unterm Strich natürlich frustrierend für Ronaldo.
Ja, also mein WM-Tippspiel geht der Bach zugrunde in Portugal raus. Man muss jetzt so sagen, dass ich natürlich die Schweiz im Achtelfinale rausgetippt habe, weil ich denke dann, ja, Portugal kommt dann, weil ich die große Erwartung kann an das Team. Und auch da möchte ich einfach nochmal die Person nehmen, die gewisse Spieler in Schutz nimmt, den Ronaldo. Portugal, du hast wirklich eigentlich auch schon schlau gesagt, mit dem, dass man ihn anders muss einsetzen muss. Sehe ich genauso. Und ich finde vor allem der Aspekt, du hast so viele Weltklasse-Spieler. Und der Ronaldo hat immer noch bewiesen, auch wenn die Liga in Saudi-Arabien nicht die höchste ist, der Ronaldo hat bewiesen, wenn er Ball bekommt, dann schießt er ein Goal. Wenn du aber es da bringst, Ronaldo nicht einmal richtig in Szene setzen können, mit diesen klassischen Spielen, die nicht auf dem Platz waren oder im Kader waren, dann hast du auch sonst etwas falsch gemacht. Ja, man kann immer sagen, er hat sie vielleicht gehemmt. Das ist durchaus möglich. Ich sage auch, dass sie wahrscheinlich ohne Ronaldo besser dran gewesen wären. Aber ihn gar nicht in die Szene bringen, liegt auch nur am Ronaldo, sondern liegt auch einfach an der Aufstellung und es liegt daran, dass die gewisse Spieler nicht auf ihrem besten Level gespielt haben und nicht für den Ronaldo gespielt haben, wie jetzt zum Beispiel andere für den Messi spielen.
Mir, ehrlich gesagt, gefällt mir nicht, wie Portugal und Spanien spielen. Da schaue ich tausendmal lieber Brasilien. Das Kurzpasszeug, alles.
Okay, aber sagen wir Brasilien langsam.
Die Leute von Lauf und ja, nein, nein, nein. Ja, das ist gut. Dann schaue ich lieber England. Mir gefällt das. Weißt, Portugal und Spanien ist. Mir ist zu viel Kurzpass und zu viel Kontrolle. Aber es sind beides Weltklasse-Teams. Aber du hast ja den Match schon geschaut, oder? Es ist. Sie ersticken sich näher wie gegenseitig. Aber ja, das ist eine Kritik auf sehr hohem Niveau. Aber wenn du doch schon so Spieler hast, Portugal im Mittelfeld, ich habe auch nicht verstanden, dass Silva nicht mehr spielt. Aber du kannst ja mit leichten Nuancen behaupten, ja, hättest du Ronaldo besser können
ins Spiel bringen. Ja, hundertprozentig.
Komm, Spieler der Woche ist ein anderer Mittelstürmer. Erling Haaland, und die Frage vielleicht auch verbunden an dich. Wer hättest du lieber bei Bayern, Haaland oder Kane?
Ja, also die Frage stellt sich nicht.
Doch? Ich stelle dir.
Nein, die Frage stellt. Nein, ja, die Frage ist aber diese Frage. Schön, stellst du mir die Frage, Fabio, aber du hast in deinem Leben schon sehr viel bessere Fragen gestellt als diese Frage.
Okay.
Zum Spiel von Bayern München passt genau der Harry Kane. Mhm. Zum Spiel von Bayern München passt nicht der Haaland. Was nicht heisst, dass der Haaland bei Bayern trotzdem 25 plus Goal schiessen würde. Da gehe ich komplett mit, dass es trotzdem der Fall wäre. Aber so das Spiel, das Bayern aktuell sehr ausgemacht hat und Company, das braucht es auch mehr den mitspielenden Stürmer noch ein bisschen und nicht einfach nur den. Jetzt habe ich nur gesagt, aber das meine ich natürlich gar nicht despektierlich, vor allem beim Haaland. Ich bin ganz großer Haaland-Fan. Aber nicht einfach den Abschlussspieler, der einfach den Ball annimmt und dann aus jedem Winkel und die Latte schießt. Das kann ja der Kane auch. Aber der Kane hat noch ganz andere Facetten. Und der Haaland macht es vielleicht mehr mit dem Tempo zum Beispiel richtig aus. Aber bei Bayern passt aktuell ganz klar der Kane, wo ja auch, wenn England Weltmeister wird, Weltfußballer wird.
Ja, oder der Bellingham. Weißt du, ja, wenn sie Weltmeister werden. Beim Haaland ist es einfach so, das Wort Naturgewalt ist absolut zutreffend. Was ich am faszinierendsten finde, ich bin wie du nicht der allerige Modo, hast du gesagt, du bist Fan von ihm, ich nicht unbedingt, spielt auch bei einem Club, der einfach nur schrecklich ist. Und er wäre viel, viel grösser, wenn er bei Bayern, Barca, Real würde spielen, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber du kannst ihn nicht stoppen. Also das Krasse ist, er hat wirklich kein Zabu gemacht, 70 Minuten. Und du hast genau gewusst, es wird irgendeine Flanke kommen, es wird irgendeine Aktion kommen. Und wenn er die Goal schießt, nochmal gegen Weltklasse-Verteidiger, gegen Alisson, der jetzt auch kein Blinden ist, wie ein Vater, der mit seinen Kindern schaut, ist mir vorgekommen. Nimmt den Ball an und aus dem Stand 126 Stundenkilometer in die Ecke. Es ist gar nicht möglich, so ein Goal. Es gibt so einen Winkel von der Kamera, von oberem Goal. Das Goal ist so Wahnsinn. Das kann wahrscheinlich im Moment wirklich nur der Haaland. Der hat wie eine Superkraft. Und ich habe viel über ihn gelesen und gehört und wie er lebt. Also er ist ja schon ein bisschen auf den Spuren von Ronaldo. So bezüglich Ernährung, Schlaf, Optimierung. Der macht ja alles und was man kann, für Erfolg zu haben. Und schau ihn an, er ist so ein unfassbarer Athlet. Und das ist, was er hier macht im Moment in der WM, es ist sensationell. Ich verstehe, oder wenn ich Mitspieler von Haaland bin, und du musst die Frage gar nicht so schlecht, um eingangs gehen, was wäre, wenn der Schweizer wäre. Du weißt ja, du hast vorhin einen, der einfach irgendein noch ein Goal schießt. Wir sind in der Länderspielbilanz. Der hat weit mehr als ein Goal im Schnitt pro Länderspiel. Das ist ja absurd, ist das. Und wir reden nicht von Deutschland, Frankreich, Italien, wo in den meisten Spielen ja Favorit ist, sondern wir reden von Norwegen. Und ehrlich gesagt, wenn die Norweger gegen England wieder gewinnen, also ja, du sagst Weltfußball, also für mich ist er im Moment, ja, ein heißer Kandidat, Top 3 für den Weltfußball. Auch wenn er jetzt das, City nicht für,
ja. Ja, hundertprozentig. Also geht genau das Gleiche hin. Wenn jetzt wenn die Norwegen Weltmeister wird, dann wird der Haaland Weltfußball. Ich glaube einfach, es wird sicher jemand werden, wo Weltmeister geworden ist, in seiner Nation. Außer jetzt vielleicht die Schweiz wird Weltmeister. Dann weiß ich nicht, ob dort gar nicht der Weltfußballtitel bekommt. Nach einer super Saison mit Sunderland, aber halt doch noch mit Sunderland. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Es gibt ja genug internationale Topstars, die noch dabei sind. Und ja, so
ich finde, ich bei Haaland bin ich halt nicht nur, ich finde halt nicht nur so seine Spielartig, die finde ich auch ja, so semi-geil. Aber ich finde halt seine Art, ich finde, das ist so ein grandioser Spieler. Also ein grandioser Typ, mein, sorry, grandioser Typ. Ich meine, er schießt 2-0 und auf einmal läuft auf dem Platz rum mit offenen Haaren. Hast du gesehen, wie der aussieht, als er mit offenen Haaren rumgelaufen ist? Grossartig, dann herzt er ihm nachher die Prinzessin von Norwegen in der Kabine. Und also, es ist einfach alles, der Typ ist einfach irgendein ein Typ. Und zwar auf ganz, ganz positiven Sinne auch seine, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, das ist mir bewusst, aber man hat doch immer so Leute, die man findet, die sind bodenständig. Und ich glaube, der Mann ist brutal bodenständig. Für das, was er schon erreicht hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht gibt es noch ein präzises Wort. Er ist vor allem extremstens fokussiert. Oder? Es gibt nicht irgendwie Geschichten am Ausgang, ja. Frauen, was auch immer. Der hat sicher auch schöne Auto und so weiter. Davor haben. Das geht nicht. Aber er ist so dermaßen fokussiert auf den Fußball. Auch wenn du Bilder aus den Ferien siehst, irgendwie das Gefühl, ja, der. Ich glaube, der atmet und lebt Fußball, der auch in den Ferien trainiert, jeden Tag stundenlang. Und er hat so einen unglaublichen Wunderkörper und kann auch Fußball spielen und ist nicht zu stoppen. Also grandios. Wenn wir schnell, ganz, ganz kurz, jeden Viertelfinale wird gewinnt und das nächste Mal, wenn wir uns hören, sind ja die ersten Viertelfinale schon gespielt. Das geht so schnell. Sag mir einfach, wer gewinnt. Frankreich, Marokko?
Frankreich.
Frankreich. Spanien, Belgien?
Ich kann eigentlich bei Frankreich sagen, so oder so, Paris brennt. Ja. Irgendetwas passiert dort.
Ist der Kurs Viertelfinale für mich. Genau. Ich habe übrigens ein bisschen verloren, dass ich gesagt habe, die Europäer werden schwer. Also ich heisse zum Teil schwer gehabt. Hey, zittert, aber es sind jetzt gleich wieder 6 Europäer im Viertelfinale. Also, da habe ich verloren mit dieser Aussage. Genau. Wo Marokko wird sich auch verabschieden. Eben Spanien, Belgien.
Ich muss trotzdem kurz die Analyse noch reingehen, auch wenn man dann geht. Ich habe Belgien USA gesehen und Belgien hat zum ersten Mal super gespielt. USA war schlecht gewesen, aber Belgien hat zum ersten Mal mit einem Plan Fußball gespielt und nicht einfach nur glücklich am Schluss noch irgendwas Goal reingemacht. Und durch das haben wir vielleicht auch auf 2-3 Stars verzichtet. Und das System könnte funktionieren gegen Spanien. Gegen das Spanien könnte das auch funktionieren. Wenn man die so verzweifeln lässt und dann vorne kalt ist, dass es Belgien schafft. Ich tippe trotzdem auf Spanien.
Nein, ich glaube,
es wird ganz, ganz eng.
Ich bin bei dir, ich traue aus Belgien zu. Sie sind aber schlussendlich dann gleich defensiv in Abwehr zu wenig gut. Und der Jamal, auch hier, der Jamal hat natürlich noch etwas in sich. Der wird ein grosses Match zeigen. Sonst überzeugt mich Spanien nicht gross, aber der Jamal ist der Jamal. Und darum, ja, Frankreich, Spanien. Halbfinale. Erwarten alle. Am Schluss ist dann wahrscheinlich Marokko, Belgien. England, Norwegen?
Boah, das ist ganz schwierig. Also, das ist die zwei. Also, ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt, aber das sind die zwei besten Stürmer von der aktuellen Zeit. Es gibt, glaube ich, keine Top 3, oder?
Ja, was ist denn Mbappé? Ist der Mbappé kein Stürmer?
Ja, also, ich finde, der ist schon wieder ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, das ist noch mehr, also natürlich ist er auch ein Stürmer, aber der geht für mich noch mehr im Flügel-Vibe rein.
Okay,
also
wenn,
okay. Ja. Kein Neuner. Auch wenn der Kane auch sich zurückfallen lässt, aber Kane ist trotzdem noch ein Neuner. Also Mbappé hat bei mir immer noch so, wenn er einen Ball in den Strafraum bekommt, dann braucht er immer noch 1-2 Sekunden länger, um das Goal zu schiessen, um den Ball unter Kontrolle zu haben, wie ein Haaland und ein Kane, der einfach Annahmeschuss. Das ist nochmal definitiv am Stürm bei mir.
Ah, aber bei Frankreich ist er ein 9, gell? Der Messi ist ja. Aber klar, das sind die zwei besten Mittelstürmer, wenn wir so einigen, genau.
Genau, also nein, das Mittelstürmer, weil Stürmer können ein bisschen breiter gefächert mit noch ein bisschen. Aber ich meine, bei Frankreich ist auch die ganze Zeit rotieren, mal auf der Seite, mal einen langen Ball dort, mal. Also schon ein anderer Tipp. Aber.
Gut.
Also, es ist England, Norwegen. Ich würde gern mich, nachdem wir uns bei der Argentinien rächen, würde ich mich gerne bei den Engländern rächen. ich würde auch sehr gerne die englische Hymne hören. Ich würde aber auch sehr gerne die norwegische Hymne hören. Ich gehe auf England, die englischen Fans. Nein, ich nehme Norwegen. Norwegen also, zieht das durch.
Also für das Protokoll, der Sven hat gesagt, mir. Ich würde nie von mir reden, wenn es um die Schweiz geht. Ich habe ja all meine Teams, die ich halbwegs noch Herzblut hatte, ob es jetzt Ghana, USA, Kolumbien oder was auch immer, also klein, hat man gönnen. Alles ist weg, Portugal, Brasilien sowieso. Das Letzte, die Engländer habe ich eigentlich, ich mag die Engländer gönnen. Rein einfach 50 Jahre oder 60 Jahre warten, einfach am Trainer nicht. Aber irgendwie, ja, ich hoffe schon, dass die Engländer ein Halbfinale England, Schweiz, England, Argentinien ist einfach cooler als Norwegen, Schweiz, Norwegen, Argentinien. Und darum hoffe ich, dass England gewinnt. Aber ich bin bei denen, es ist wirklich ein 50-50 Match. Und ich glaube, ein cooler Match, habe ich das Gefühl. Ja, Argentinien, ja. Schweiz müssen wir glaube nicht tippen. Da reden wir ja noch drüber. Respektive, du würdest ja nie auf Argentinien setzen und ich prinzipiell auch nie gegen wer das geht. Vielleicht gegen Deutschland. Es war ein langer Tag und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir über die Argentinien reden, Schweiz-Argentinien.
Dann ja. Aus Kansas.
Kansas, Kansas City. Chiefs.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.